Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Herzliche Grüße an alle, die zuhören zur Folge 24 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Ich bin noch immer und mal wieder Jans Gudlarek und heute werde ich sprechen mit einer philosophischen Kollegin, mit Judith Werner. Hallo,
hallo.
Judith.
Hallo.
Hi. Na, wie geht's dir, Judith? Alles klar? Gott.
Ja, ach, wenn man die Weltlage ignoriert, dann schon, oder?
Ja, das fangen wir erstmal klein. Wir spannen den Bogen jetzt um klein ins Große. Wobei eigentlich, bevor ich sollte vielleicht ein paar Sätze zu dir sagen, bevor überhaupt hier, ne? Also wer bist du? Auch eine philosophische Frage, die wir vielleicht
Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine große Frage. Wer bin ich eigentlich?
Eben, wer und wie viele oder so. Aber nein, du bist Dr. Judith Werner, darauf können wir uns vielleicht erstmal einigen. Also Publizistin, promovierte Philosophin, schreibst Bücher, bist mit Artikeln unterwegs, bist im Netz unterwegs. Also eigentlich auch jemand mit einem wachen Blick auf die Gesellschaft, aber gleichwohl in die philosophische Geschichte. Und du hast mir netterweise dein Buch geschickt. Besser grübeln heißt es. Philosophische Hilfe bei Gedankenschleifen und Overthinking. Und ist erschienen bei Kösel. Und ich habe es heute gelesen und das wird auch, aber nicht nur, aber auch unser Thema sein. Und bevor wir so über die ganz großen Dinge nachdenken, fangen wir jetzt mal im Kleinen an. Wie war denn eigentlich die Buchmesse? Du warst auf der Buchmesse, ne? Wenn man ein neues Buch hat, dann kann es schon mal sein, dass man damit auch auf einer Buchmesse landet. Und auch aus kollegialer Perspektive, wie war das denn so?
Ja, Buchmesse finde ich tatsächlich immer sehr spannend, einfach um so ein gewisses Community-Gefühl zu haben mit anderen Autorinnen und Autoren, weil die Schreiberei ist ja doch eine sehr einsame Sache. Man sitzt irgendwie vor seinem Rechner und hackt da irgendwas rein, fragt sich zwischendurch sehr oft, ob das jemals ein Buch wird. Dann irgendwann hat man den Lektor, die Lektorin im Nacken, die dann sagt, so jetzt müssten wir aber dann doch mal irgendwie, und der Printtermin steht auch. Und man macht da sehr, sehr viel mit sich selber aus. Und bei der Buchmesse hat man dann endlich mal so ein bisschen die Möglichkeit, das auch nach außen hin zu leben. Und ich finde es einfach, es ist vielleicht kein besonders sozialkritischer Gedanke, weil auch die Buchmesse hat ja so ihre blinden Stellen vielleicht, aber ich finde es einfach schön, dahin zu gehen und das eigene Buch zu sehen. Das macht das Ganze einfach nochmal so richtig real. Das geht einem schon so, wenn man es in der Buchhandlung stehen sieht, finde ich. Aber dann da einfach nochmal einen Stapel Bücher zu sehen, das ist tatsächlich einfach ein schönes Gefühl.
Ja, und ich meine, Bescheidenheit in allen Ehren, ne? Klar, aber so ein bisschen Autoren, Autorinnen, Stolz gehört vielleicht dann auch dazu, oder zumindest Freude über das fertige Produkt, klingt schon wieder ein bisschen sehr technisch, aber der fertige Text, das fertige Buch eben, ne? Ich finde das schon sehr legitim, da so lang zu schlendern oder auch so sein Buch vielleicht mal in Buchhandlungen zu entdecken oder von anderen Leuten entdeckt zu kriegen, und dann gibt's Fotos und so, das ist super. Und ich finde Buchmessen auch, das ist so eine Mischung aus Business und manchmal auch ein bisschen Bieder, muss man dazu auch sagen. Und vielleicht kann man nicht mit jedem Stand was. Ich war auch schon auf anderen Messen, so zum Beispiel in Berlin gibt es auch so zum Beispiel die Grüne Woche oder so. Das ist so eine Lebensmittelmesse. Siehst du? Also auch so andere Messen, wo man vielleicht mal ein Stück Käse oder einen Wein gereicht bekommt. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt so.
Auf der Buchmesse fehlt wirklich Käse und Wein, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, also da gibt es im besten Fall gibt es noch irgendwie einen Kaffee. Aber was ich tatsächlich da auch spannend finde, ist einfach so zu gucken, was ist denn so auf dem Buchmarkt los, und was in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, vor allem im Bereich Fiction, ist ja diese ganze New Adult Romance Dinge. Und ich finde ja, wir sollten ja prinzipiell froh sein, wenn Menschen lesen. Als Menschen, die schreiben, sollten wir das sowieso sein. Und ich glaube auch als Gesellschaft, lesen kann jetzt eigentlich nie eine falsche Idee sein. Aber wenn man sich diese Bücher dann anschaut und auch die Inhalte, es ist schon hart. Also es fällt mir dann schon schwer, damit irgendwie was anfangen zu können. Für alle, die das nicht kennen, also das ist so eine, ich würde jetzt sagen, klebe ich da jetzt mal aus dem Fenster, aber das ist eigentlich so die Groschenromane, die Arztromanheftchen, der Bergdoktor und so weiter, irgendwie auf neu gedreht. Die Bücher zeichnen sich vor allem durch eine sehr verspielte Optik aus, also ganz wichtig ist, ich sehe hier im Hintergrund bei dir auch ein Bücherregal, genau wie bei mir. Bei diesen neuen Romanen ist der Buchschnitt wahnsinnig wichtig. Der ist nämlich nicht mehr weiß, also man sieht da nicht einfach die Blätter, sondern das ist bunt. Und wenn man die dann in der richtigen Reihenfolge zusammenstellt, dann gibt es ein ästhetisch schönes Regal. Ja, genau. Irgendwie tue ich mich mit meiner eigenen Kritik daran schwer, denn tatsächlich ist die Lesendengruppe sind hauptsächlich Frauen und auch die, die schreiben, sind hauptsächlich Frauen. Und ganz viele tun das auch an den großen Verlagen vorbei, im Self-Publishing, machen damit auch jede Menge Geld. Also was ich, sage ich mal, aus feministischer Sicht durchaus unterstützenswert finde, umso schlimmer ist es, dass diese Texte sich aber sehr oft einfach darum drehen, dass Frauen in irgendwelchen Situationen unterdrückt werden, sich dann vermeintlich befreien und am Schluss ein Mann sie rettet. Das ist so ein bisschen die Grundkonzeption dieser Texte. Und da wird es dann schon so ein bisschen hart, das irgendwie noch gut zu finden. Aber es ist eben eine Form von Eskapismus. Und um diese Form und andere geht es ja auch in meinem Buch. Nämlich, wenn man auf dieses ganze Denken und dieses ganze Overthinking keine Lust mehr hat, kann ja einfach die Möglichkeit sein, ich schott mich davon ab, ich will nicht mehr, ich renne einfach mal weg in Gedanken in eine andere Welt. Und das ist, würde ich sagen, ein Auswuchs davon und wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Genre derzeit so floriert.
Der These würde ich mich anschließen. Ich musste gerade denken, dass das Super Mario-Prinzip, ne, der muss ja auch durch ganz viele Schlösser hüpfen, bevor er die Prinzessin rettet. Und tatsächlich erstmal das. Und ich hatte neulich, um daran anzuknüpfen, ja, ein Shitstorm nicht, aber so ein bisschen Gegenrede tatsächlich auf Threads. Interessanterweise ein Fall von derselbe gepostet auf Blue Sky und auf Threads. Und bei auf Blue Sky wurde es abgenickt und auf Threads gab es Kontra. Nämlich, es ging um das Sterben der kleinen Buchhandlungen auch und dass immer weniger inhabergeführte Buchhandlungen existieren, immer mehr große Ketten stattfinden, dass Amazon einfach auch immer mehr Raum einnimmt. Übrigens an dieser Stelle hier komplett unbezahlte Grüße an meine Buchhandlung. Das ist die Buchhandlung Menger in Tempelhof, die ist cool. Jedenfalls habe ich dann geschrieben, kauft nicht bei Amazon, kauft nicht, kauft eure kleinen, also eure Bücher, kauft bitte eure Bücher bei physisch bestenfalls in der Nähe beim lokalen Buchhandel, beim Einzelhandel, der sonst eben ja zugrunde geht. Und da hatte ich ganz schnell diese wütenden eben auch Werwolf- und Vampir-Fans eigentlich in den Kommentaren, die auch zum Teil eben selber schreiben und selber dann bei Amazon publizieren und dann war da alles mit drin. Ne? Also einerseits, also da hat sich ganz viel angestaut. Erstmal mochten sie alle die Innenstadt nicht und fanden es irgendwie selbst schuld, dass die Innenstadt stirbt. Also ganz komische, also riesige Amazon-Fans, so unkritisch irgendwie auch. Und wenn man dann so wie ich da so weltverbesserisch rangegangen ist und gesagt hat, hey, das ist ein schrecklicher Arbeitgeber mit fürchterlichen Arbeitsbedingungen einfach auch. Und bald sehen deine Innenstädte komplett verödet aus, wenn das so weitergeht. Dann waren die ganz schnell auf, das ist mir egal und überhaupt. Und da kriege ich wenigstens all meine komische Fantasy und so Literatur. Und wie gesagt, nichts gegen Fantasy. Ich habe auch schon Fantasy-Bücher gelesen. Ich lese gerade sogar jetzt eins. Aber zum ersten Mal seit vielen Jahren. Aber es war ganz spannend. Und da haben sich viele auch so wie abgewertet gefühlt offenbar. Oder meinten auch so, ich werde oft belächelt im traditionellen Buchhandel. Da dachte ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil im traditionellen Buchhandel sind auch die Regale voll mit The Young Adult. Ja. Werwolf, Romanze, Schmonzette und das ist ja auch okay, so, ne? Das ist voll in Ordnung. Viele Leute lesen das. Und der Tanguy wäre eigentlich schon so zwei Themen. Ne? Ich habe mit Matthias Kreinbrink über Scham gesprochen einmal hier. Der hat sich ganz viel Gedanken über Scham gemacht. Also es scheint einerseits super populär zu sein und du sagst es, den Buchhandel zu retten, dass diese Literatur stattfindet. Super cool. In dem Sinne bin ich auch dankbar, dass überhaupt irgendwer liest. Auch das feministische Empowerment meinetwegen total gern wichtig. Und andererseits irgendwie scheint da ganz viel auch so Wut im Bauch zu sein. Und da habe ich mit Johannes Franzen ja mal drüber gesprochen. So Wut und Wertung, ne? Warum Kunst uns manchmal auch so aufregt. Und da war ich auf jeden Fall baff, dass ich so einen kleinen Shitstörmchen kriege, so von den Amazon-Ultras, die den Buchhandel sterben lassen wollen, weil sie ihre Werwolf-Literatur da am besten online kriegen oder so. Wow.
Also ich habe das mitbekommen, hat mich aber auch tatsächlich gewundert, also weil ich wusste noch nicht, dass es Amazon Ultras gibt. Also ich glaube, viele von uns sind einfach bestellen aus Erschöpfung bei Amazon gelegentlich. Also weil der Tag lang war, man wieder mal irgendwas nicht bekommen hat in der Innenstadt und dann tut man es eben doch, ja.
Ja.
Aber dass man Amazon jetzt leidenschaftlich konsumiert, das war mir tatsächlich neu. Und eine Sache, die mir da aufgefallen ist, weil ich glaube, es haben ja etliche auch sich beschwert, dass sie eben nicht in großen Städten wohnen. Und wenn man am Land ist, dann hat man da irgendwie keine andere Möglichkeit. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, also ich weiß wirklich, was es bedeutet, wenn man irgendwie schwer Zugang zu allem bekommt. Und es ist aber so, dass man ja auch bei vielen Buchhandlungen, jetzt vielleicht nicht bei der mit den 5 Büchern und den 3 Quadratmetern, aber auch bei regionalen Buchhandlungen, die vielleicht ein, zwei Filialen haben, man kann da online bestellen. Also ich bestelle meine Bücher, wenn ich sie dann eben bestelle und nicht vor Ort hole, sehr oft einfach bei meiner regionalen Buchhandlung in Regensburg und die schicken mir das dann auch zu. Ja? Die haben da so in Bayern zwei, drei Filialen und dann kriege ich das eben darüber. Und da kriege ich auch alles, was in den gängigen Katalogen drin ist. Das mag sein, dass da die Werwolf-Sachen nicht alle sind. Da bin ich nicht im Game.
Ja, total. Da waren dann ganz schnell Leute, die dann irgendwie alle so tun, als würden sie in Tibet auf dem Berg wohnen und sowas. Und das müsste man da hinschicken und sowas. Also ich muss dazu was sagen zur Verteidigung des lokalen Buchhandels. Ich hatte auch ganz viele andere Gegenreden, vor allen Dingen dann in den Privatnachrichten, die kamen und sagten, hey, das ist Quatsch, ich wohne auf dem Dorf und hier ist ein Buchhändler, eine Buchhändlerin und die bestellen mir das auch und eben vielleicht
Ja.
nicht täglich, aber ne, so, also es gab es auch, die Leute, die dann gesagt haben, also diese Amazon als Notwehrverteidigung, die dann so ganz oft, ich muss leider bei Jeff Bezos das noch reicher machen, damit er sich die 17. Yacht kauft. Das haben auch nicht alle geschluckt. Und eben, ja, es stimmt natürlich nicht, alle wohnen in Berlin und sonst wo in Bonn oder ne, in großen Städten. Das ist absolut korrekt. Ja, wir sind schon beim großen Ganzen. Ne? Also meine Introfrage war, wie war die Buchmesse? Das so ein bisschen als Eisbrecher, aber jetzt machen wir doch mal direkt ultrapersönlich weiter, liebe Judith. Wie schläfst du denn momentan angesichts der Weltlage? Also lässt dich die Weltlage nachts grübeln oder kannst du gut abschalten? Oder ja, wie siehst du das?
Ja, also ich bin in einem Konflikt zwischen der Weltlage und meinem privaten Leben, denn da gibt es jetzt seit 8 Monaten ein Baby. Und das heißt, die Frage, wie ich schlafe, ist natürlich ist eine ganz
Divers.
klassische, ist divers zu beantworten. Meistens insgesamt gar nicht so schlecht, wobei sich aber einfach mein Parameter oder meine Messlatte dafür, was guter Schlaf ist, einfach geändert hat. Also wenn ich auf 6 Stunden komme und es weniger als 6 Mal unterbrochen wurde, dann finde ich das eigentlich schon eine ganz gute Nacht. Und davon habe ich eigentlich ganz viele, von daher bin ich damit einverstanden. Aber worauf du natürlich wahrscheinlich eher hinaus möchtest, ist die Weltlage. Und doch ist die eigentlich auch mit diesem neben mir schlafenden Baby verbunden, denn klar, ich mache mir Sorgen um die Welt, ich mache mir Sorgen um mein Leben, aber jetzt ist ja da noch ein Leben hinzugekommen, um das man sich kümmern muss, für das man verantwortlich ist und das man beschlossen hat, in diese Welt zu setzen. Und wenn ich dann die Nachrichten gucke, dann frage ich mich schon, war das wirklich eine gute Idee? Zu unserer Verteidigung, wir haben uns das auch vorher gefragt. Also wir haben uns wirklich länger gefragt, ist es eine gute Idee, heutzutage ein Kind zu kriegen? Denn
Ja.
es spricht da objektiv sehr viel dagegen, würde ich
Ja.
sagen. Also zum einen, was den Zustand in Deutschland für das Thema Care-Arbeit und Kinderbetreuung und all das angeht. Also wir haben überlegt, wie viele Nachteile werde ich haben und wie gleichen wir die aus? Und wie alle neuen Eltern haben wir versucht zu überlegen, wie können wir individuell strukturelle Missstände beheben, bearbeiten oder für uns vermindern. Und
Stark.
müssen natürlich wie alle feststellen, man kann bestimmte Dinge tun, aber man kann sie natürlich, ja, man kann nicht als Individuen gegen eine Struktur komplett ankämpfen. Und so wird es auch manche Dinge geben, in die wir uns irgendwie einfinden müssen. Für mich war so das Bezeichnendste, als ich gerade eben frisch schwanger war und die Hebamme mal gefragt habe, wie wir das denn so mit der Kinderbetreuung planen, was denn so angedacht ist. Da habe ich gesagt, na ja, so mit 1, denke ich, soll es dann mal in die Kita gehen. Und dann guckte die so. Und dann meinte sie, ja, wie wir das denn organisieren wollen. Ich so, naja, also ich werde mich schon frühzeitig irgendwie drum kümmern, aber ja. Und dann guckte sie so in den Kalender und meinte, ja, aber das Kind wird ja nicht im Juni, Juli oder August geboren. Ne? Das ist ein Winterkind. Ich so, ja und? Ja, da ist es ja während des Kita-Jahres. Ich so, ja, aber ich habe ja einen Rechtsanspruch. Und dann hat sie gelacht. Also, weil
oh nein.
Die Tatsache, dass man mit 1 einen Anspruch auf einen Kita-Platz hat, heißt halt nicht, dass es einen gibt. Und ich habe dann gelernt, dass es das Prinzip unterjährig gibt. Und unterjährig werden Kinder nicht in eine Kita aufgenommen, weil da keine Plätze frei sind, außer jemand zieht weg. Ne? Es kann aus Zufall immer wieder passieren, aber planbar ist es nicht. Und das ist so eine ganz, so ein kleines Detail, aber sowas, was man, glaube ich, vorher einfach nicht weiß. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich das möchte, dann kann das Kind, wie gesagt, mit ein bisschen Sucherei und Organisation, aber prinzipiell kann ich das Kind irgendwie mit 1 in eine Betreuung geben. Und davon haben wir uns jetzt schon verabschiedet und planen jetzt für 1,5, wenn es dann irgendwie Sommer ist. Und das würde ich sagen, ist sogar noch irgendwie ein kleineres Problem, aber es zeigt irgendwie schon, dass Wunsch und Wirklichkeit oft sehr, sehr weit da auseinander geht und dass man da wenig Möglichkeiten hat, was am Grundlegenden zu ändern, sondern jeder muss einfach dann irgendwie gucken, wie man es denn gelöst kriegt. Und da sind wir sicher in der Situation, wo wir die Möglichkeiten dazu haben, viele andere sind es aber nicht. Und das ist ein großes Gerechtigkeitsproblem auch, das wir haben.
Absolut, voll. Also ja, total spannend. Da sind wir einerseits das Theorie versus Praxis Problem, das wir so oft haben. Und auch ja, also einerseits soll ja so sein, ne, dass wir Rechte haben, Rechtsansprüche und komplett zu Recht. Und ich gebe es ganz offen zu, ich bin der Team Judith. Ich bin auch relativ oft prinzipiell und manchmal auch jetzt nicht naiv, aber würde auch sagen, Moment mal, aber das ist doch anders vorgesehen. Also komme auch von der Theorie manchmal her, bevor ich an der Praxis so mich neu ausrichten muss. Total. Das und sonst Individuum, Gesellschaft, ne? Etwas, was wir ganz oft hier im Podcast auch haben, also das Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft und die Frage, wie viel individuellen Impact und wie viel Selbstwirksamkeit wir eigentlich haben. Und da ist immer meine Rede, natürlich ist es nicht so, dass wir alleine die Welt verändern, aber es ist schon so, dass wir uns unsere politische, also kollektive Selbstwirksamkeit auch nicht ganz wegreden sollten oder nehmen lassen sollten. Das ist natürlich schwierig, ne? Man kann nicht allein die Welt retten, egal ob es um Klima geht oder um Ethik. Aber so, ja, jetzt so sich so komplett in die Ohnmacht hineinlabern, sollte man auch nicht, oder?
Nee, Ohnmacht ist auch eigentlich ein gutes Stichwort, weil das auch ein Punkt ist, der beim Overthinking auftaucht. Und zwar ist es ja so, dass, wenn wir diesen Begriff uns erstmal angucken, tatsächlich haben meine Eltern mich auch gefragt, so Overthinking, muss es jetzt unbedingt ein englisches Wort sein? Ne? Mhm. Also findest du da nicht irgendwie was Deutsches dafür, was ein bisschen leichter verständlich ist. Aber tatsächlich war es eine bewusste Wahl, weil Overthinking einfach auch als Hashtag funktioniert oder existiert. Und tatsächlich sowas ist, was man, ja, ich würde sagen, man kann es schon so ein bisschen als Trendwort auch verstehen, das in den letzten Jahren immer häufiger in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Und dann habe ich mir mal angeguckt, naja, was ist es eigentlich genau? Denn erstmal dachte ich mir, naja, zu viel denken, das kenne ich. So, das kenne ich irgendwie schon mein ganzes Leben lang. Also bin ich wahrscheinlich auch eine Overthinkerin. Und dann habe ich mir angeschaut, was wird denn alles als Overthinking deklariert? Und das ist ganz witzig, weil da gibt es so zwei Extreme. Also es gibt die eine Seite, wo es wirklich, würde ich sagen, einfach um schwerwiegende psychische Probleme geht, um Zwangsgedanken, neurotische Störungen, all diese Dinge. Mhm. Wenn man das als Overthinking labelt, dann finde ich, nimmt man diese Menschen und diese Menschen in ihrem Leid auch einfach komplett nicht ernst. Und das war mir auch ganz wichtig und steht auch im Buch drin. Dafür braucht man auch nicht irgendwie ein Buch lesen, sondern da braucht man dann therapeutische Hilfe. Und das kann auch ein Buch, will es auch gar nicht leisten. Mhm. Also das, finde ich, wird dann auch teilweise kleingeredet, so nach dem Motto, jetzt stell dich mal nicht so an. Aber jemand, der in einer Depression steckt und aus seinen Gedankenschleifen nicht rauskommt, dem hilft es nichts, wenn ich sage, ja, dann denk doch jetzt mal anders. Und auf der anderen Seite gibt es die Tendenz dazu, alles, was so irgendwie mehr als 2 Minuten Nachdenken bedeutet, als Overthinking zu labeln. Und dann gleich quasi irgendwie eine Diagnose. Wenn du mal irgendwie abends auf der Couch hängst und irgendwie nicht so wirklich weißt, oh, soll ich jetzt noch rausgehen oder soll ich es nicht oder soll ich Sport machen oder soll ich es nicht? Ja, mein Gott, dann ist es halt mal so. Das ist nicht gleich Overthinking, das ist nicht gleich therapiebedürftig und das ist noch nicht gleich eine Entscheidungslähmung. Aber die große Masse des Overthinkings ist natürlich irgendwo zwischen diesen beiden Polen und das sind die Dinge, die einen auch echt wahnsinnig nerven können. Das ist, wenn man so denkt, ja, eigentlich will man irgendwie ins Handeln kommen, irgendwie was tun, eine Aktion machen, man will eine Entscheidung in seinem Leben treffen, aber merkt, dass man sich einfach immer wieder im Kreis dreht und dass man immer wieder die gleichen Gedanken hat, die gleichen Sorgen oft, vielleicht auch Ängste und irgendwie aus diesen Gedanken nicht rauskommt und die sind natürlich nachts und deswegen wahrscheinlich auch deine Frage, die sind nachts natürlich besonders laut, weil wenn es draußen leiser wird, wird es drinnen lauter und Dann kann einen das auch schon mal gehörig wach halten. Und das kenne ich von mir auch. Und dann habe ich mir auch gerade in der Schwangerschaft, denn da hat man sehr viele solche Gedanken und Sorgen, natürlich überlegt, naja, okay, was kann ich da jetzt machen? Ach, ich muss jetzt mal aufhören mit diesem Denken und habe mir so ein bisschen angeguckt, was das große, breite Internet mir da so vorschlägt und was es da gibt bei vielen Life-Coaches und Ähnlichem, ist der Gedankenstopp. Also die Idee, dass man irgendwie es schaffen könnte, aufzuhören zu denken. Das ist eigentlich aus der Verhaltenspsychologie aus den 50ern, also es ist auch wirklich komplett überholt in der Wissenschaft inzwischen, so die Idee, dass man so ein gewisses Stoppsignal, also das tatsächlich wirklich akut Stopp zu sagen, also auch laut auszusprechen oder ähnliches, irgendwie benutzt und so dann diese Gedanken unterbricht und damit dann davon wegkommt. Man hat in Studien festgestellt, dass das auf Dauer nicht funktioniert, vielleicht kurzfristig mal, aber ansonsten nicht. Und trotzdem hat es immer noch, also diese Idee, komm weg von deinen Gedanken, lass los, ist immer noch eine, die relativ beliebt ist mit verschiedensten Ausarbeitungen, wie das denn dann möglich sein soll. Und natürlich ist es so, mal Sport zu machen oder einen Waldspaziergang. Das hat, glaube ich, noch niemandem geschadet. Ne? Also das ist prinzipiell keine schlechte Idee, würde ich auch überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, wenn man grundsätzlich dazu neigt, zu viel nachzudenken, zu viel zu grübeln, dann hilft einem das auf Dauer eben auch nicht weiter. Und dann habe ich mich gefragt, naja gut, aber wie komme ich denn da irgendwie raus? Und wenn ich mir Situationen angeschaut habe, in denen ich gedacht habe, okay, da bin ich gut aus so einer Situation rausgekommen oder da eher schlecht, dann war es eigentlich immer so, wenn ich die Gedanken zu Ende gedacht habe, dann bin ich zu einer Entscheidung gekommen. Und das hat dann bedeutet, dass ich vielleicht in der Nacht nicht geschlafen habe und oder dass es am nächsten Tag noch weiterging. Aber meiner Ansicht nach hilft es uns nicht, wenn wir aufhören zu denken. Und dann uns hilft es persönlich nicht, aber wenn ich mir dann eben auch die Welt anschaue, dachte ich mir, ja, Moment, wenn ich das jetzt auch versuche, aufs Große zu übertragen, da würde ich ja auch nicht sagen, ja, wir leben in einer Welt, alles ist kompliziert, lass uns mal aufhören zu denken. Nee, wir müssen mehr denken. Und mit der Idee bin ich dann zu meinem Lektor gegangen und dann meinte der so ein bisschen, naja, also du wirst den Leuten jetzt sagen, sie sollen mehr denken und dass es auch noch anstrengend ist, das ist schwierig zu verkaufen. Aber ich habe trotzdem gesagt, naja, aber ich glaube, es ist wahr. Ich glaube, wir müssen mehr und nicht weniger denken. Und dann haben wir uns aber gefragt, ja, okay, aber wie muss dieses Denken sein? Und ja, dann muss es vielleicht ein anderes Denken sein. Vielleicht ein, und so kommen wir dann auf den Titel, ein besseres Grübeln. Also nicht zu sagen, wir hören jetzt irgendwie auf mit Nachdenken, sondern wir überlegen uns, wie wir das besser anstellen können, wie wir das irgendwie smarter machen und wie wir dann zu einer Lösung kommen. Aber ohne diesen auch in unserer Gesellschaft natürlich immer sehr stark vorhandenen Leistungsdruck, ja, okay, dann meditiere ich jetzt oder dann selbst optimiere ich mich jetzt eben mal und dann denke ich jetzt besser nach. Aber dann muss ich hier ein Ergebnis haben. Dann muss ich hier was haben, was irgendwie einen Output gibt, den ich am besten noch monetarisieren kann. So funktioniert Denken nicht. Es ist schön, wenn man eine Lösung hat, die am Schluss einen weiterbringt. Aber auch das ist nicht immer der Fall. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, wenn es darum geht, wie wir besser denken können.
Dankeschön, da war super viel dabei, deswegen wo knüpfe ich an? Aber ich habe mich auch gefragt, also erstmal die Unterscheidung Grübeln und Denken oder ne, Thinking und Overthinking. Ne, wo fängt das denn an? Das ist ja gar nicht so einfach, überhaupt die Trennlinie zu machen, weil und überhaupt das Denken und denkt mehr und denkt anders, denkt konstruktiver, dass wir Philosophinnen keinen, ja, nicht immer nur ist der Buch-PR oder so leicht machen, das stimmt natürlich auch. Ne? Also kann ich dann dein Lektor, ihr müsst mehr denken und es wird auch anstrengend, ist tatsächlich nicht der Pitch, den alle Leute,
Nee,
das
nee.
wahrscheinlich die Werwolf-Vampir-Romanze leichter zu verkaufen als Buch, aber ich möchte nochmal sagen, es lohnt sich, die Lektüre lohnt sich eben sehr. Und auch das nochmal nebenbei, wer jetzt denkt, okay, Judith hat ein Buch über das Denken geschrieben, das ist super akademisch, super irgendwie langweilig, kognitiv, irgendwas, parapsychologisch hätte ich fast gesagt. Nein, so also, nee, metapsychologisch, parapsychologisch ist eher Fox Mulder und Akte X. Nee, das ist sehr, du hast ein sehr flottes Buch darüber geschrieben und das hat mir gefallen, eben auch wieder mal aus kollegialer Perspektive. Ich gucke ja immer, wie schreiben andere, die vielleicht was Ähnliches machen oder eben auch Themen bewegen, die mich auch bewegen. Wie kommuniziert man etwas? Wie kommuniziert man Wissenschaft? Wie kommuniziert man Erkenntnis? Und wie schreibt man über komplizierte Themen so, dass Leute nicht wegpennen und Leute nicht aus dem Fenster gucken oder das Buch aus dem Fenster werfen? Und das hast du ganz gut gemacht, finde ich. Und dementsprechend jetzt nochmal ganz ganz grundlegend. Unterschied Denken und Grübeln, was ist da, ist das fluide oder wie grenzen wir das? Wir müssen jetzt nicht keine super detaillierte Begriffsdifferenzierung hier im Podcast erarbeiten, aber wie kann man das abgrenzen?
Ich glaube, es geht so um den Painpoint. Also wenn ich über Dinge nachdenke und dann irgendwie zu einem Ergebnis komme oder auch nicht und ich mich damit gut fühle, dann würde ich nicht sagen, das ist Overthinking, sondern das ist eben mein Denkprozess. Mhm. Ich denke, über zu starkes Grübeln oder Overthinking kann man reden, wenn man merkt, dass es einen behindert, wenn man merkt, man kommt irgendwie für sich selber nicht weiter oder wenn man merkt, es geht einem damit einfach irgendwie schlecht. Man fühlt sich in einer gewissen Weise gequält davon. Dann ist so ein Punkt, wo man sich fragen könnte, naja gut, okay, wenn das so ist, was kann ich tun, damit es mir damit besser geht? Also eigentlich eine relativ, ich würde sagen, es ist eine relativ einfache Antwort, wenn man einfach in sich reinhört an diesem Punkt tatsächlich. Und dieser Punkt, wann empfinde ich das so und wann nicht, der ist, glaube ich, bei jedem Menschen anders. Also es gibt Menschen, die einfach selber auch ein hohes Bedürfnis danach haben, schnell Entscheidungen zu treffen und dann auch bei denen zu bleiben und die nicht mehr zu hinterfragen. Und bei denen wird Overthinking in der eigenen Definition sicherlich früher anfangen und andere Menschen wollen eben erst alles aus jeder Perspektive möglichst begutachten und dann eine Entscheidung treffen. Und bei denen wird es dann später sein.
Ja, das macht Sinn. Also Leiden und Leidensdruck als subjektive Empfindung, ne? Das macht, glaube ich, total Sinn, dass es irgendwie ins Unangenehme und man will es eigentlich nicht und so denken geht. Und das verstehe ich durchaus. Da wir ja nicht nur für konstruktive und gesunde Tipps hier sind, vielleicht auch jetzt jemand
von sondern auch für destruktive Tipps.
Ja, toxische Tipps. Weißt du, was mein Gedankenstopp ist manchmal, liebe Judith? Ein paar Gläser Wein. Ein paar Gläser Wein ist vielleicht für, ne, die Medizinerinnen werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und so. Und auch hier ist es kein Tipp zum Alkoholkonsum.
Wollte ich gerade sagen, propagierst du den Alkoholkonsum.
Und man sollte natürlich nicht jeden Abend Wein trinken, um gut schlafen zu können. Aber auch das, müssen wir jetzt ganz offen sagen, ist ja auch kulturell etabliert eigentlich. Ne, da gibt es ja ganze Ausdrücke wie die Bettschwere. Ne, so ein bisschen ein paar Gläser für die Bettschwere und sowas, was auch immer. Dass man uns, ja, also tatsächlich, ich gebe zu, ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein am Wochenende. Und so, dass das einen dann runterholt und so ein bisschen die Stopptaste drückt. In Klammern, der Schlaf ist schlechter, Medizinerin.
Ich wollte jetzt gerade einhaken, nämlich, also, also ich weiß, was du meinst, aber würdest du sagen, dass du tatsächlich, ist es wirklich ein Stopp, wenn du Wein trinkst? Also ich würde ja sagen, also gut, wenn du so viel Wein getrunken hast, dass du nicht mehr denken kannst, dann vielleicht
nein,
ja.
Nein, so,
aber
so
das ist ich. Ja, das ist ja nicht der Punkt, wo wir drauf hinaus wollen, sondern diese Idee, naja, ich bin vielleicht irgendwie angespannt, ich trinke ein Glas Wein, komme irgendwie ein bisschen runter. Aber dann würde ich ja sagen, dann habe ich nicht unbedingt weniger Gedanken, sondern vielleicht tatsächlich andere und bessere, weil ich vielleicht eine andere Perspektive einnehmen kann. Und insofern würde ich sagen, ich würde es nicht als Gedankenstopp definieren, sondern tatsächlich als einen anderen Zugang zum Denken in dieser Situation dann. Sehr abhängig von der Menge und vom Essen, weil ansonsten irgendwann läufst in den Stopp rein, beziehungsweise wenn du zu viel getrunken hast, finde ich, ist ja auch manchmal der Punkt, dann kommen auch sehr, sehr blöde Gedanken irgendwie bei raus, die aber auch sehr quälend sein können, vor allem nachher. Also von daher, ich weiß, was du meinst, aber ich würde tatsächlich das gar nicht in die Stop-Richtung, sondern als einen Weg sehen, der manchmal funktionieren kann, wie man auf einen anderen Gedanken kommt und nochmal selber anders aufs eigene Denken blickt. Denn ich glaube, das ist ein Punkt, der bei der Frage, ja, wie komme ich jetzt aus so einer Grübelschleife raus, einfach sehr gut helfen kann, ist, wenn man versucht, einen Schritt zurückzudrehen, wenn man versucht, einen Schritt zurückzugehen und auf dieses eigene Denken selbst draufschaut, also sich fragt, wie komme ich denn zu diesen Einstellungen, zu diesen Schlussfolgerungen? Und da können wir ja mal irgendwie ganz kurz philosophisch werden, und zwar eigentlich mit einer ganz banalen Sache. Also es gibt ja in der antiken Philosophie den Syllogismus. Also wir haben zwei Prämissen und daraus kommt eine Schlussfolgerung. Also ein Beispiel, alle Säugetiere sind sterblich, alle Nasenbären sind Säugetiere, also sind alle Nasenbären sterblich. So, das ist komplett wahr, da kann man nicht wirklich dran rumdiskutieren.
Logisch.
Total logisch, genau. Und wenn wir unser eigenes denken, das natürlich sehr schwer auf so ganz einfache Botschaften runterzubrechen ist. Aber wenn wir es trotzdem versuchen, was wir da oft feststellen, ist, dass wir zwei Prämissen haben, zwei Annahmen, aus denen wir eine Schlussfolgerung ziehen. Und da gibt es sehr viele Fallen. Denn zum einen kann es sein, dass diese Prämissen gar nicht stimmen. Also dass die Annahme, die ich irgendwie habe, gar nicht wahr sein muss. Und dann ziehe ich eine Schlussfolgerung raus, die zwar formal logisch richtig sein mag, aber eben die Basis ist nicht richtig. Oder ich habe zwei richtige Annahmen, ziehe aber trotzdem einen Schluss daraus, der eigentlich nicht korrekt ist. Und das ist eine Sache, die einem so ein bisschen helfen kann, wenn man versucht, seine Gedanken so ein bisschen abstrakt zu sortieren. Und um ein Beispiel zu bringen, das es vielleicht noch ein bisschen verständlicher macht, wenn ich durch die Welt gehe und Sorge habe, genau. Also ich fahre zur Buchmesse und da muss ich nach Frankfurt und das ist eine gewisse Reise mit dem Zug und ich mache mir Sorgen, dass es einen Anschlag geben könnte, denn man sieht es ja immer im Fernsehen, es gibt Anschläge, da sind sehr viele Menschen, das ist ein Event, bei dem eine hohe Medienaufmerksamkeit ist, es wäre also potenziell irgendwie ein mögliches Ziel und die Weltlage ist ja auch irgendwie kompliziert, aus diesen zwei Annahmen könnte ich ja daraus schließen, dass es ziemlich gefährlich ist, zur Buchmesse zu fahren. Und mir Sorgen machen und schlecht schlafen und am nächsten Tag mit einem schlechten Gefühl fahren. Was ich aber dann tun könnte, und wie gesagt, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, ich kann mir einfach mal anschauen, wie die Zahlen sind, wie die Statistiken sind und mich da zum einen fragen, ja gut, das ist ein Event, wo es viele Leute gibt, aber das ist auch ein Event, das einen hohen Sicherheits, wo es Sicherheitsaufkommen hat, also wo eben auch genau drauf geguckt wird, wo es Kontrollen gibt und so weiter. Also macht das die Wahrscheinlichkeit ja schon mal geringer. Und ich kann mich dann natürlich noch fragen, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, von einem Anschlag betroffen zu sein und wie wahrscheinlich ist es vielleicht, von einem Autounfall betroffen zu sein, und dabei werde ich merken, dass das Einsteigen ins Auto oder in den Bus oder das Spazierengehen auf der Straße wesentlich gefährlicher ist, als jetzt zur Buchmesse zu fahren. Ja. Und das, wie gesagt, mag im Beispiel jetzt irgendwie banal klingen, aber wir machen sehr, sehr oft auch in komplizierteren Gedankengängen den Fehler, manche Dinge als gegeben anzunehmen, unsere Ängste als Fakten anzunehmen und davon ausgehend entspinnen sich dann diese Gedankenschleifen. Aber wenn ich mir die Chance gebe, selber nochmal drauf zu gucken, sind denn diese Annahmen wirklich richtig und sind es meine Schlussfolgerungen? Meistens finde ich da irgendwo einen Punkt, wo man vielleicht eine Stellschraube findet, zu sagen, Moment, aber hier stimmt doch irgendwie was nicht. Hier könnte es doch eine andere Möglichkeit geben, etwas anderes zu sehen oder zu einer anderen Handlung zu kommen.
Ja, ich hab gerade kurz gedacht, wir müssen hier ein bisschen aufpassen mit der Buchmessenkritik. Ne? Also zu wenig Wein, zu wenig Käse, mögliches Anschlagsziel. Also, wenn das
aber
so weitergeht,
schön war es. Es war super
schön. Wir werden nie wieder nach Leipzig oder Frankfurt eingeladen, wenn das hier so weitergeht. Nein, das sind natürlich. Du hast im Ernst, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, nämlich die gefühlte Wahrheit, der eigentlich auch schon ein paradoxer Begriff, dieser affektiv-emotionale Zugang. Also oft sind diese gefühlten Wahrheiten ja Unwahrheiten oder gar Desinformationen. Ne? Also auch gerade können wir gerne drüber reden, auch ne, gerade das, was jetzt auch gerade in der Politik stattfindet, was jetzt, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 22.10., was jetzt die Politik und die Gesellschaft in Deutschland seit Tagen bewegt, ist ja dieses unsägliche Zitat von Bundeskanzler Friedrich Merz, der eben sagt, ja, wir haben ein diffuses Problem im Stadtbild und so einmal mit einer groben Handbewegung so auf alle Menschen zeigt, die nicht weiß sind. So fühlt sich das zumindest an. Und so fühlen das auch, glaube ich, die Betroffenen. Gab es viele Stimmen die letzten Tage. Und der dann sagt, ja, ihr seid ein Problem im Stadtbild und das müssen wir irgendwie lösen durch Abschiebungen oder sowas, ne? Und das ist, da hat sich auch tatsächlich in den Kommentarspalten ja auch etwas herausgebildet, eben eine gesellschaftliche Debatte, die man auch total führen muss, weil ich und viele und du wahrscheinlich auch halten das für fürchterliche, für rassistische Aussagen, für undifferenzierte Aussagen, die mit einer guten, einer punktuellen Kritik von echten Konflikten nichts zu tun hat. Und tatsächlich Hat man aber dann aber genauso Leute, und mir haben da ganz viele geantwortet. Ich habe eben auch viele Kommentare losgelassen in öffentlichen Kommentarspalten bei Spiegel, Tagesschau, was auch immer, und so, und hunderte Antworten bekommen und teilweise auch fürchterliche, aber eben auch Leute, die dann sagen, so, hey, doch, das stimmt doch alles und das ist genauso, wie er sagt und so, ne? Und fragt, ne, und also wo dann, und die Kriminalstatistik spricht eigentlich eine ganz andere Sprache, oder die Wahrheit ist dann eben, dass Frauen durchaus mitunter Gefahren und Gewalt ausgesetzt sind, aber das Problem sind dann oft Männer und Männer allgemein, und zwar mit und ohne Migrationshintergrund, und der Gefahrenort ist dann nicht primär die Straße, wie man sich das so vorstellt, da springt irgendwer aus einer Ecke, sondern eher die Familie und der soziale Nahbereich. Das ist der Ort, wo Missbrauch und Gewalt am meisten stattfinden, sagt die Forschung, denke ich mir nicht aus, ne? Aber der Bundeskanzler sagt es halt nicht, ne? Und wie siehst du das? Also, dass dann jemand so mit ja, das lädt ja auch eher zum Grübeln ein, ne? Zum negativ-toxisch Grübeln, ne? Wenn jetzt jemand sagt, hey, das Stadtbild ist kaputt, wir sind irgendwie, haben zu viele Migranten, und um die nächste Ecke lauert der Vergewaltiger, in Klammern, der nicht weiß ist, das ist doch wow.
Ja, das ist es allerdings, und deswegen empören wir uns ja jetzt auch irgendwie schon seit Tagen. Und da habe ich mich jetzt mal gefragt, gut, wie kann man das irgendwie argumentativ, wie kann man dem argumentativ irgendwie begegnen? Und das habe ich dann auch in Kommentarspalten versucht, genauso wie du. Und der Punkt ist ja der, die Fakten liegen ja eigentlich auf dem Tisch, ne? Also, du hast ja jetzt gerade schon etliche Punkte davon angesprochen, aber darum geht's ja nicht, ne? Also
Offenbar
zurzeit,
nicht.
also, oder ich weiß nicht, ob es jemals anders war, aber man hat das Gefühl, dass Fakten immer weniger zählen und die gefühlten Wahrheiten irgendwie dann doch mehr. Aber
Warte mal,
versuchen
Jude,
wir.
hast du denn mal deine Tochter, du hast eine 8 Monate alte Tochter, hast du die gefragt, wie sieht das, wie die gesehen? Quatsch, weil er meinte, frag deine Tochter, fragt eure Töchter. Denk so,
Ja,
meine
gut,
Güte, ne? Also,
also
oh Mann, ey.
dieses Ding mit den Töchtern, das ist halt so unfassbar durchsichtig. Also
Oder?
es tut so, als wäre es irgendwie feministisch, aber es ist tatsächlich sehr, sehr misogyn, und wahrscheinlich die Menschen, die hier zuhören, wissen das auch, aber ich finde, man kann es auch trotzdem noch mal erklären für die,
Bitte.
die es irgendwie nicht so ganz aufgefasst haben, vielleicht so, naja, aber er macht sich eben Sorgen um Töchter und so. Er macht sich nicht Sorgen um Frauen, er macht sich nicht Sorgen um die Sicherheit von Frauen, sondern indem er sie Töchter nennt, heißt es zum einen, die zu uns gehören, ne? Und das sind dann eben vor allem auch die weißen Töchter. Das haben auch sehr viele People of Color auch in den sozialen Medien angesprochen. Ja, Friedrich Merz, meinst du denn eigentlich mich, oder bin ich das Problem in deinem Stadtbild? Ne? Also Menschen eben nicht weißer Hautfarbe. Aber vor allem auch, sie ist sofort in eine Rolle zu setzen. Also die Ehefrau, die Tochter, die Mutter. Das sind Rollen, die in Relation zum Mann, zum Vater gelesen werden. Und in dieser Form sind sie dann schützenswert. Aber nicht als irgendeine Frau. Nicht als, das ist hier eine Frau, das ist ein Mensch und diese Person hat Recht. Sondern wenn es meine Tochter ist, dann wird es für mich interessant. Und von daher ist es eigentlich ein sehr misogyner Take, der ihm ja auch auf die Füße gefallen ist. Aber auch da ist
Noch
natürlich
nicht genug,
noch nicht genug. Ja,
noch nicht genug.
das find ich allerdings auch. Aber ja, hier, ich möchte auch da nochmal den Schritt zurück machen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn Friedrich Merz Sokrates treffen würde? Und habe jetzt da so mal so ein kleines Gedankenspiel ausgedacht. Und
Natürlich.
ich meine, die beiden würden sich wahrscheinlich ziemlich gut verstehen, weil von Frauen, glaube ich, hat Sokrates jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gehalten, aber das mal außen vor gelassen. Wir haben die Philosophie von Sokrates, die ist uns überliefert in Dialogen, die hat Platon aufgeschrieben, und diese Dialoge laufen eigentlich immer so nach einem ähnlichen Schema ab. Da kommt irgendjemand, der glaubt, was zu wissen, und dann kommt Sokrates und stellt ihm Fragen, und am Schluss gewinnt Sokrates. Und das war für Sokrates
Überraschend.
auch überraschend, genau. Also die Gesprächspartner sind auch eher Stichwortgeber, so fair muss man sein, und das hat vielen Leuten in Athen auch nicht gepasst, und am Schluss wurde Sokrates auch zum Tode verurteilt. Also es ist ihm auch nicht gut bekommen, ne? Also wenn man so ein bisschen, wenn man immer so in die Finger in die Wunde, das ist nicht gesund, ne? Aber er hat es trotzdem gemacht. Aber wenn die beiden jetzt aufeinandertreffen würde, dann würde Sokrates vielleicht mal fragen, ja, okay, lieber Friedrich, der ist nämlich immer ganz, ganz nett am Anfang zu seinen Gesprächspartnern. Ja, lieber Friedrich, so Stadtbild. Okay, du sagst, es gibt ein Problem im Stadtbild. Ja, dann erkläre mir doch erstmal, was das Stadtbild ist. Denn das ist die Taktik des sokratischen Fragens. Das ist ein wirklich grundlegendes System in der Philosophiegeschichte. Eine Definition zu nehmen oder einen Begriff, in dem Fall jetzt zum Beispiel Stadtbild, und überhaupt erstmal auseinander zu dröseln, was denn damit eigentlich gemeint ist.
Dann würde der Friedrich sagen, ist die Menschen, die sich auf der Straße bewegen, o Sokrates oder so.
Vielleicht, aber also wenn man davon ausgeht, dass er fair antworten würde, müsste er natürlich sehr vieles sagen. Er müsste sagen, irgendwie die Qualität der Straßen, vielleicht die Leerstände, wie viel Grün wir haben, meinetwegen auch gut, wie viele Parkplätze es gibt. Also zum Stadtbild gehören sehr, sehr viele Dinge.
Stimmt.
Und dann, oder wenn er es nicht sagen würde, würde ihm Sokrates erklären, ja, aber das gehört dazu, das gehört dazu. Und auch die Menschen, ja, okay, aber es gehören eben sehr, sehr viele Dinge dazu. Und dann hat Merz ja gesagt, naja, wir haben ein Problem im Stadtbild. Er hat es ja nicht weiter definiert. Und dann hat er gesagt, da kümmert sich jetzt der Innenminister darum, und zwar mit Abschiebungen. So, dann würde Sokrates sagen, ja gut, okay, also du hast mir jetzt irgendwie beschrieben, dass zu viel Müll auf der Straße liegt und die Autos schlecht fahren können und die Geschäfte leer stehen. Ist dafür der Innenminister zuständig, lieber Friedrich? Dann würde er sagen, nein, Sokrates sind eigentlich nicht. Aber mehr als nein dürfen diese Gesprächspartner an der Stelle dann auch nicht sagen. Dann geht der Dialog nämlich weiter. Und wir sagen, ja gut, okay, dann ist das ja kein Argument. Also gegen all das kann der Innenminister nichts tun. Helfen denn Abschiebungen gegen Leerstände in den Städten oder gegen zu wenig Kitaplätze? Nein, helfen auch nicht. Okay. Und dann würden sie irgendwann zu dem Punkt kommen, dass es offensichtlich irgendwie um die Menschen geht. Und dann würde er sagen, naja gut, okay. Dann nehme ich das jetzt mal so hin. Den Rassismus thematisieren wir daran jetzt mal nicht. Aber dann würdest du also sagen, okay, die illegalen Migranten, denn davon redet er ja, denn ja nur die kann er abschieben. Denn einen deutschen Staatsbürger oder jemand mit einem Aufenthaltsrecht kann er ja nicht einfach abschieben. Also kann er sich ja nur auf Menschen, die kein Bleiberecht haben, beziehen. Und dann würde Sokrates sagen, ah ja, wie erkennt man denn die im Stadtbild? Und spätestens dann müsste ein Friedrich Merz halt das sagen, was ihm die Menschen nämlich vorwerfen, dass er das offensichtlich an Optik und woran anderes als an Hautfarbe oder an Ethnie will er das denn knüpfen. Also ich weiß nicht, wie ein illegaler Migrant, eine illegale Migrantin auszusehen hat im Vergleich zu einer Person, die ein Aufenthaltsrecht hat oder die ein deutscher Staatsbürger, Staatsbürgerin ist. Also und so würde
ich... Fairerweise muss man sagen, dass komplette Zustimmung. Fairerweise muss man sagen, dass Frau Angela Merkel, die ehemalige Bundeskanzlerin, genau das auch geantwortet hat. Und zwar einem Jörg Meuthen gegenüber, ehemaliger AfD-Chef, der das dasselbe, was Merz jetzt sagt, ne, also Hilfe, Hilfe, 2017 ziemlich genau so gesagt hat. Der auch sagt, ich laufe durch die Stadt und mir gefällt das nicht und die Leute sind so migrantisch so ungefähr, ne, sinngemäß und nicht deutsch genug oder so natürlich, wie das so gesagt haben. Und dann sagte Frau Merkel, ich kann hier nicht erkennen, wer hier deutsche Staatsbürgerschaften hat und wer nicht, so Punkt. Ne? Und da muss man, also das, da sieht man auch, wie krass sich auch eine CDU unter Friedrich Merz auch eher programmatisch und strategisch entfernt von einer CDU oder einer Merkel-CDU, die sich ganz offensichtlich eher an Rechtsstaatlichkeit gehalten hat und ganz offensichtlich Rassismus zumindest nicht. Vielleicht sind wir alle irgendwie rassistisch oder so ein Stereotyp beladen, aber so mit dem Hammer, ne, und so, dass er auf den Tisch haut und nochmal nachgelegt hat. Das wäre auch das, was viele Leute stört, inklusive mich, dass er quasi, also ja, wir alle sagen vielleicht Dinge, die halt, obwohl da gibt's auch den Ausdruck, ne, was einem rausrutscht, das muss man ja erstmal auch in sich drin haben. Also vielleicht, ne, oder so.
Also
oder,
diese ganze Rausrutsch-Thematik in Verbindung mit Friedrich Merz, also ich meine, wie viel, also spätestens jetzt müssen wir doch einfach mal akzeptieren, dass das keine Ausrutscher sind. Ob es die Erwähnung, was war es bei Markus Lanz, die kleinen Paschas, den Sozialtourismus bei den ukrainischen Geflüchteten, was das Bürgergeld angeht.
Zahnärzte.
Die Zahnarztgeschichte, also ich,
man, ja.
Also ja, Hautarzttermine kriegt man nicht, aber Zahnarzttermine hat tatsächlich noch nie ein Problem.
Die Zahnarzt übrigens widerspricht, die Zahnarzt hier, ne, die Vereinigung, Ärztevereinigungen widersprechen, dass das ein großes Problem ist, also dass die Ausländer uns die Zahnarzttermine weg. Also, oh Mann, ey, das ist, ne, also auch wieder gefühlte Wahrheit oder eben zumindest propagiertes Stereotyp.
Ja. Diese Idee von, dass ihm das rausrutscht, ich meine, davon können wir jetzt immer endlich wegkommen, meiner Ansicht nach, und da bin ich ja auch nicht alleine mit, sind es tatsächlich einfach Testballons. Also es wird immer wieder einen Schritt weitergegangen in der Eskalationsstufe. Mhm. Es wird immer mehr geguckt, okay, wie weit kann ich gehen, bevor ich den Protest vom Adenauerhaus habe. Ja? Ja. Das war jetzt offensichtlich ein Schritt zu weit, aber dadurch werden einfach Diskurse werden solche Narrative einfach normalisiert. Ne? Je öfter man das erwähnt, je öfter es gesagt wird, desto normaler wird es. Und auch ganz einfach gesagt, wenn der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland so eine rassistische Aussage treffen kann und die wird dann wieder im Sande verlaufen, denn das wird passieren, machen für uns nichts vor. Ja? Ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt. Vielleicht Zeit hatte nach. Ich Unrecht, aber ich bezweifle es stark. Es wird da nichts kommen. Wir regen uns da jetzt noch eine Woche drüber auf, dann gibt es noch ein paar Artikel und dann kommt das nächste. Und es wird keine Konsequenzen für ihn haben, dass er das gesagt hat. Daran glaube ich nicht. Das kann man jetzt resigniert nennen, aber ich würde sagen, an der Stelle ist es, glaube ich, einfach realistisch. Ja. Und dann ist das aber in der Welt. Und dann ist es plötzlich normal, sowas zu sagen. Und diese Entwicklung sehen wir ja einfach, du hast gerade Angela Merkel zitiert, die sowas eben nicht gesagt hätte. Auch, glaube ich, weil sie dieser Meinung nicht ist. Aber selbst wenn sie der Meinung gewesen wäre, war es damals noch in dem Bereich von etwas, was man so nicht gesagt hätte. Und jetzt ist es das. Und diese Eskalation, die sehen wir ja einfach jetzt seit Jahren, dass das einfach immer mehr zunimmt. Von daher, ich glaube, das sind sehr bewusste Aussagen. Es kann sein, dass manchmal diese Aussagen bei ihm auch emotionsgetrieben sind, denn besonders kontrollierter Mensch scheint Friedrich Merz ja irgendwie nicht zu sein. Diesen Eindruck kriegt man ja in der letzten Zeit irgendwie immer wieder.
Nee.
Also so knochentrocken, wie er irgendwie dann rüberkommt. Aber gleichzeitig scheint er sich ja doch sehr stark von Dingen immer zu emotionalisieren zu lassen. Und dann daraus irgendwie politische Entscheidungen abzuleiten. Was ich im Übrigen ganz witzig finde, das ist ja ein Vorwurf, der vor allem an Frauen immer kommt. Frauen seien ja zu emotional für Politik. Also ich weiß ja nicht, also Friedrich Merz ist mir ein bisschen zu emotional für nationale
mir
Politik.
Auch.
Aber abgesehen davon, ich glaube, dass wir sind uns einig, ne? Und ich glaube, einige der Zuhörer oder ein Großteil wahrscheinlich stimmen uns da auch zu. Trotzdem hilft uns das ja irgendwie nicht weiter. Wir müssen ja irgendwie zu einem Punkt kommen, wo wir auch Menschen, die diese Aussage jetzt vielleicht nicht so schlimm finden oder die der sogar zustimmen, irgendwie erreichen. Und das werden wir nicht, indem wir jetzt nur sagen, ja, das ist rassistisch. Ich finde es wichtig, dass wir sagen, dass es rassistisch ist und dass wir das benennen. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es irgendwie auch hilfreich und das, was wir jetzt da so ein bisschen in diesem Gedankenexperiment mit der Philosophie gemacht haben, könnte dabei vielleicht helfen zu sagen, wir lassen das jetzt sogar außen vor. Wir reden jetzt mal gar nicht darüber, dass das definitiv eine rassistische Aussage ist, sondern gucken uns jetzt wirklich nur an, ob der Vorschlag, in Anführungszeichen, den er da bringt, ob der denn tatsächlich was ändern würde. Weil, wie gesagt, wenn ich den AfD-Sympathisanten habe, wenn ich dem jetzt sage, ja, das ist aber rassistisch, dann sagt mir der vielleicht, ja, das ist mir aber egal und vielleicht hat er ja recht und ich mag die ja auch nicht und so. Da bringt diese Empörung nichts, so berechtigt sie ist, sondern da müsste ich vielleicht insofern sachlicher argumentieren, dass ich sage, naja, aber guck mal, das, was hier als Lösung vorgeschlagen wird. Also, wir schieben mehr ab. Okay, gut, dann machen wir das jetzt. Dann schauen wir, ob wir alle ausreisepflichtigen Menschen in Deutschland abschieben können. So. Was wird das bringen? Und dann sind wir eben dabei, naja, das wird an dem Stadtbildproblem, wenn wir jetzt auch mal an der Stelle sagen, wir akzeptieren das, was Friedrich Merz sagt, wir tun so, als wäre dieses Problem in der Art, wie er es beschreibt, real. Das wird daran auch nichts ändern, denn es sind so wenige Menschen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland ausreisepflichtig, das wird überhaupt keinen Unterschied für niemanden machen. Und es wird nichts an der Schieflage der Sozialsysteme ändern. Es wird nichts an den tatsächlichen Problemen ändern. Und das würde ich sagen, ist auch ist so ein Punkt, den sehen wir vielleicht sogar noch plakativer aktuell in den USA. Womit hat Donald Trump vor allem gewonnen? Also auch mit sehr viel Rassismus, Misogynie und so weiter. Aber auch damit, dass er gesagt hat, so, ich werde die Preise senken. Denn ihr habt viel, viel zu hohe Lebenshaltungskosten in den USA aktuell. Was ist passiert? Die Nahrungsmittel werden immer teurer und teurer und teurer. Und trotzdem hat Donald Trump hohe Zustimmungsraten. Und ich finde, an der Stelle müsste man doch irgendwie ansetzen und sagen, ja, aber okay, selbst wenn wir jetzt alle moralischen Werte an dieser Stelle oder alles, was wir jetzt irgendwie für richtig halten, über den Haufen werfen, das, was hier als Lösung für ein vermeintliches Problem vorgeschlagen wird, wird dieses Problem doch gar nicht lösen. Ja. Es wird sich nichts am Sicherheitsgefühl sowieso nicht ändern, aber es wird sich auch an der Sicherheitslage nichts ändern. Und es wird sich vor allem, und das würde ich ja sagen, ist natürlich das wesentlich größere Problem, wir haben ein Armutsproblem in Deutschland. Wir sind eines der fucking reichsten Länder auf diesem Planeten.
Bitte.
Und trotzdem gibt es Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Trotzdem lebt ein hoher Anteil von Kindern an der Armutsgrenze oder darunter. Das kann doch einfach, das ist doch logisch nicht nachzuvollziehen, dass das so ist. Es gab, weil wir vorhin über Merkel geredet haben, es gab ja mal während dieser großen Fluchtbewegung 2014, 15, wurden dann Geflüchtete interviewt und da gab es dann so eine Weile diesen Mythos, dass ja, man habe gehört, wenn man nach Deutschland bekommt, bekommt man ein Auto und ganz viel Geld. Und also, ob diese Interviews überhaupt realistisch waren, ich weiß es nicht. Aber wenn wir das mal annehmen, dass es diese Idee in anderen Ländern gibt, ehrlich gesagt, mich wundert es ja gar nicht, wenn du dir die Vermögensverteilung auf der Welt anschaust, fände ich es auch irgendwie nachvollziehbar, dass man sagt, naja, Deutschland ist so ein reiches Land, da hat wahrscheinlich jeder ein Auto und ein Haus und so. Denn das könnten wir uns von dem, was in diesem Land an Geld da ist, ja eigentlich locker leisten. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben ein sehr, sehr hohes Maß an Verteilungsungerechtigkeit. Wir haben ein sehr hohes Maß an Bildungsungerechtigkeit, das in keinem Verhältnis dazu steht, was wir durch die finanzielle Macht, die Deutschland ist, eigentlich an Möglichkeiten hätte. Und das ist das eigentliche Problem. Und es macht mich, das ist ein Punkt, da komme ich aus dem Grübeln nicht raus. Ich frage mich, wie schaffen wir es, dass genau diese Erkenntnis sich endlich durchsetzt und dass wir aufhören, in gesellschaftlichen Debatten nach unten zu treten. Denn das ist das Einzige, was gemacht wird. Bei dieser ganzen Bürgergelddebatte. Wir reden über diese Totalverweigerer, was auch eine verschwindend geringe Anzahl von Leuten ist. Und wenn jemand wirklich der Meinung ist, dass er für diese paar hundert Euro so ein geiles Leben hat und ständig mit dem Amt streitet und nicht arbeiten will, ey, dann soll er es machen. Das wirklich, also ich weiß nicht. Und wenn dann Leute sagen, ja, das finde ich so toll. Ja, okay, dann kündige deinen Job und werde auch Totalverweigerer. Wenn das so toll ist, dann mach doch. Das ist kein gutes Leben. Und Menschen, die komplett nicht arbeiten und lieber komplett den ganzen Tag zu Hause sitzen, nichts tun, keine Selbstwirksamkeit haben, die haben genug andere Probleme. Mir macht niemand weiß, dass das Leute sind, die in einem Arbeitsmarkt realistisch funktionieren würden. Das ist ja das Nächste. Was soll das denn bedeuten? Wo willst du denn jemanden, der absolut keine Struktur im Tag hat, vielleicht Suchtprobleme, vielleicht Gesundheitsprobleme, vielleicht egal, ob körperliche oder psychische. Es ist doch einfach lächerlich zu glauben, dass wir damit irgendwas an unserem Arbeitsmarktproblem ändern würden.
Voll, da bin ich ganz bei dir. Also wir können zurück zur Stadtbildäußerung sagen, dass uns das einerseits moralisch empört, eben weil es weil es rassistisch ist und weil es somit gegen die Gleichbehandlung aller Menschen widerspricht, ja, weil es letzten Endes gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, nennt man es ja auch, darstellt. Also eine bestimmte Gruppe, in dem Fall jetzt als migrantisch gedachte Personen und vor allen Dingen eben auch nur als Nicht-Weiß, ne? Also die Schweden und die Französinnen sind ja nicht gemeint, offenbar oder so. Ne? Und also die erkennt man jedenfalls schlechter im Stadtbild. Und dass das uns ohne Zweifel deswegen empört, weil es rassistisch ist, ja, aber die Kritik darf nicht da enden, da stimme ich dir komplett zu. Denn als Bürgerinnen und Bürger erwarten wir von der Politik ja Lösungen und oder eben auch gute Argumente, wie wir zu einem Lösungsweg kommen. Und das ist ja gerade hier eben nicht der Fall. Ne? Nee. Also gerade wenn er ansprechen möchte, Gewalt in der Gesellschaft, ich weiß nicht, Sicherheitsgefühl, Gewalt gegen Frauen und dergleichen, dann müsste er eben genau über sowas sprechen. Dann müsste er insgesamt über Prävention sprechen. Dann müsste er darüber sprechen, wie wir Armut bekämpfen. Dann müsste er über Sozialpolitik kämpfen, sprechen. Dann müsste er sich für mehr Sozialarbeit und eben auch
Ja, absolut.
sozialarbeiterische Prävention, also an Bahnhöfen, ne, Bahnhöfe, die in Klammern übrigens auch gar nicht so schlimm sind. Ich weiß nicht, wann diese Leute hier Spahn und Merz das
Wann
letzte
die
Mal
zum
so
letzten Mal an einem Bahnhof waren, ja,
diese
das weiß ich auch nicht. Und ich habe in Frankfurt am Main gewohnt, 2010 rum, also noch vor dieser angeblich so schlimmen Welle an Geflüchteten. Da waren die Zustände genauso, wie sie jetzt sind. Die waren da nicht gut. Die sind da nicht gut. Aber das hat damit einfach nichts zu tun. Aber ich glaube, was irgendwie wichtig ist, weil ich würde sagen, so außerhalb unserer Bubble, weil ich finde, wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir auch in einer sind, wird dann oft gesagt, ja, aber ihr könnt doch nicht wegreden, dass es Probleme gibt. Ihr verschließt die Augen davor, dass es eine schwierige Sicherheitslage geben kann, dass Frauen auf der Straße nachts Angst haben. Ich meine, dazu muss ich sagen, auch als ich 2005 irgendwie aus Disco nachts nach Hause gegangen bin, haben wir schon uns abgesprochen, wer geht wohin und es war noch nie sicher, nachts als Frau auf der Straße zu sein, also nicht komplett sicher. So, das war schon immer so und die Eltern haben schon immer gesagt, pass auf. Also, da finde ich, hat sich ehrlich gesagt gar nichts geändert. Aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt dann Menschen, die sagen, ja, mit euren Demos und so weiter, ihr verschließt die Augen davor der Realität, ihr verschließt die Augen davor, dass wir Ghettoisierung haben, dass wir Viertel haben, in die gewaltbelastet sind. Und ich finde in der Debatte ganz wichtig zu sagen, nee, davor verschließen wir nicht die Augen. Es gibt diese Probleme. Aber die Lösungen, die da angeboten werden, sind halt keine. Denn sie haben mit dem eigentlichen Problem ja gar nichts zu tun. Denn in diesen angeblichen Problemvierteln, das ist doch nicht, weil da ganz viele illegale Migranten, wie Merz immer nennt, leben, sondern da leben Menschen mit Aufenthaltsstatus, da leben Menschen, die auch einen deutschen Pass haben, da leben Menschen, die hier aber eben in Armut, in sozial prekäre Verhältnisse reingeboren worden sind, die Deutsche sind, was soll da die Aussage mit der Abschiebung? Gar nichts. Es hat überhaupt keinen Effekt. Das ist ungefähr genauso, wenn es regnet und ich wütend auf den Boden stampfe, weil es regnet. Ja, das wird aber nichts daran ändern. Also was soll das? Und das ist so ein Punkt, da würde ich mir irgendwie wünschen, das muss doch verständlich erklärbar sein. Es muss doch Menschen, die das hören und die vielleicht auf die Politik sauer sind, die auf die Situation in diesem Land sauer sind, die wütend sind, dass sie sehr viel arbeiten und trotzdem finanziell nicht auf die Beine kommen. All diese Dinge, Menschen, die benachteiligt sind, und das gibt es zuhauf. Wieso lassen die sich davon überzeugen, dass das die Lösung wäre, wenn es doch so komplett nichts miteinander zu tun hat? Und wenn man das auch ganz klar belegen und erklären kann. Und darauf, so Jan, darauf geben wir jetzt mal eine Antwort. Wie machen wir das? Wie retten wir jetzt die Demokratie? Denn wenn wir darauf keine Antworten finden, dann wird es eng.
Also, naja, die banale Antwort wäre natürlich, wir retten sie im Kleinen, in den kleinen Schritten. Nur das große Ganze, die Weltrettung, die Demokratierettung wird schwierig. Aber ja, eben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass dieser Vorwurf, ihr verschließt doch die Augen vor den Problemen, dass wir da widersprechen, sagen, nein, wir verschließen die Augen nicht vor den Problemen. Und ob du jetzt die Zustände am Frankfurter Hauptbahnhof ansprichst oder auch anderswo. Ich zum Beispiel hatte die letzten Tage auch ganz viel, ich hatte auch jemanden, der meint, ah ja, aus deinem weißen Viertel lässt sich das sicher ganz schön, die Person kennt mich nicht, ne? Also dann ist dein weißen Viertel. Ich bin für eine Zwangsumsiedlung aller Linken in die Problemviertel und so. Man sollte euch alle zwingen irgendwie. Und dann denke ich auch ähnlich wie diese blöde auch ganz oft Randale an Silvester-Debatte. Es gibt Randale an Silvester. Es gibt Jugendliche, halbstark. Es gibt Gewalt. Es gibt nichts klein zu reden. Natürlich muss man gucken. Und dann gab es so ganz oft so: Verbring du doch mal Silvester in Neukölln. Und dann habe ich auch gedacht: so, ey, mein lieber Herr Gesangsverein, ich habe nirgendwo länger in meinem ganzen Leben gelebt als in Neukölln. Köln, nämlich 13 Jahre, 13,5 Jahre und wohne jetzt seit anderthalb Jahren erst woanders in Berlin, aber auch nicht super weit weg. Ne? Und dann immer so zu tun. Und ja, in Neukölln läuft einiges schief. In Neukölln gibt es viel Armut, viel Dreck, viel, ja, auch Konflikte. Aber das liegt dann eher an der Armut und nicht an der
Ja,
Hautfarbe der Leute. Das liegt
natürlich.
an schlechter Politik. Das liegt an zu wenig Prävention, an zu wenig Suchtarbeit, an zu wenig Streetwork, an zu wenig Integration von Menschen, auch beiderseits sicherlich seitens der Politik. Und einige wenige, die sich nicht integrieren wollen, die gibt es natürlich auch, ne? Also auch das, aber das auch eine verschwindende Minderheit. Und Neukölln hat auch ganz viele, ne, also wenn man jetzt irgendwie in, weiß ich nicht, will jetzt auch kein Süddeutschland-Bashing oder so betreiben, aber wenn man so ganz fernab so sitzt, so im Schwabenland oder in Bayern und dann Neukölln so als Problemviertel in den Medien sieht, so dann ist das, wird das so als Sodom und Gomorra dargestellt. Ich habe da viele, viele Jahre komplett super gerne gelebt und muss natürlich dazu gesagt, du hast recht, Privilegien, die auch vielleicht männliche sind, also egal wo in Deutschland, ich bin schon, egal ob es in Münster, wo ich studiert habe oder eben auch in Berlin, ich bin schon in allen möglichen auch Zuständen aus Clubs und Bars herausgekommen und konnte dann alleine nach Hause finden, ohne groß über meine Schulter gucken zu müssen, Angst zu haben. So, klar, Großstadt ist Großstadt, Gewalt gibt es, ich war schon in brenzlichen Situationen sicherlich, ich habe schon Gewalt erlebt, eher als Zeuge oder als Helfer, weniger als Opfer. Aber so die Idee, dass ja, dass das irgendwie, dass hier Sodom und Gomorra ist und die Welt vor die Hunde geht und wir jetzt einen starken Friedrich brauchen, der uns da an den Haaren rauszieht. Wir brauchen eigentlich einen starken Friedrich, der ein bisschen Sozialpolitik mal forciert, der ein bisschen soziale Arbeit, Prävention und die Leute dort abholt, wo sie sind. Auch so ein Klischee, ne? Aber das ist total wichtig eigentlich.
Ja, wir brauchen, also ich glaube, was wir brauchen, ist wieder mehr Solidarität. Und ich finde, dieses Wort ist echt ganz schwierig, weil da, man denkt da so an Bergbau und SPD und irgendwie so, und es klingt so, es klingt irgendwie veraltet, finde ich fast schon. Also Solidarität, es ist so in, glaube ich, in einer Kategorie mit Demut oder sowas irgendwie fast schon. Also so ein
Anstand.
Wort mit Anstand, ja. So ein Wort, wo man sich fragen kann, was kann man denn damit eigentlich noch anfangen? Aber das Problem ist, dass die Solidarität in der Gesellschaft immer weiter abnimmt. Dafür gibt es halt Gründe. Und die sind tatsächlich auch nicht so neu. Bei meiner Recherche fürs Buch bin ich mal wieder auf Emile Durkheim gestoßen. Das ist ein französischer Sozialphilosoph. Und der hat schon vor, was war es, ich glaube 150 Jahren, gesagt, naja, also du hast in den Gesellschaften, die sehr stark durch Repressionen strukturiert waren, ne? Also eine Ständegesellschaft, wo ganz klar ist, der eine ist der König, der andere ist der Bauer und hier ist die Hierarchie, da hast du eher so eine mechanische Solidarität. Also ein Rädchen greift in das andere, weil man eben gezwungen ist und alles, was daran ausbricht, sei es jetzt was Werte oder Normen angeht oder auch einfach Verhalten, wird einfach sehr stark sanktioniert und dadurch kriegst du die Solidarität in Anführungszeichen zusammen. Und in modernen Gesellschaften hast du aber, wenn überhaupt, eine organische Solidarität. Also das bedeutet eine, die sich selbstständig entwickelt. Und seiner Ansicht nach lag die eben darin begründet, dass es Arbeitsteilung gibt. Und das bedeutet für ihn, ja, jeder macht die Aufgabe, die er eben kann und so weiter, macht seine Arbeit, ne, kriegt dafür Geld und kann dafür andere Dienstleistungen oder Dinge einkaufen. Also im Prinzip so ganz basic, wie unser Wirtschaftssystem eigentlich funktioniert. Und wenn das, also das ist ja in gewisser Weise auf so auf einer kontraktuellen Basis, also wir haben uns darauf geeinigt, ne? Ich erledige meine Arbeit, du deine und dann tauschen wir aus, sei es jetzt über faktischen Austausch von Dienstleistungen oder über Geld oder wie auch immer. Und das funktioniert prinzipiell auch erstmal ganz gut. Aber wenn genau das nicht mehr der Fall ist, also wenn ich eben meine Leistung erbringe, ja, ich arbeite in meinem Job, ich sitze 40 Stunden an der Supermarktkasse. Und dann kann ich aber eben nicht mehr an der Gesellschaft partizipieren, weil dieses Geld eben für nichts mehr reicht. Also wenn dieses auch Aufstiegsversprechen und das Versprechen, wenn du dich anstrengst, wenn du deinen Teil erfüllst, wenn du dich an Recht und Gesetz hältst, wenn du all das tust, dann kannst du hier ein gutes Leben haben. Und da reden wir jetzt nicht von, es geht jetzt nicht um Luxus, sondern es geht darum, kann ich da irgendwie als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ein gutes Leben führen? Und genau das ist aber nicht mehr der Fall. Wir haben Situationen, die das nicht mehr erfüllen. Und da geht es nicht nur darum, dass meine Generation sich von einem Gehalt garantiert kein Haus mehr leisten kann, wie das vielleicht die Generation meiner Eltern noch konnte. Es geht für viele andere darum, dass die sich auch die Wohnung eigentlich nicht mehr leisten können oder zumindest nicht mehr in dem Stadtteil, in dem sie arbeiten müssen. Also all diese Dinge funktionieren nicht mehr und dann bricht eine Gesellschaft auseinander, denn diese organische Solidarität, von der Durkheim spricht, die gibt es eben nur, wenn jeder seinen Anteil leistet und dafür aber eben auch das Entsprechende bekommt. Und das ist nicht mehr der Fall.
Okay, also wir zoomen ein bisschen raus, oder wir sind schon ja im großen Ganzen, müssen ja gar nicht rauszoomen. Also Denken ist dein Thema oder das konstruktive Denken, das lösungsorientierte, konstruktive. Und wieso hat das so einen schweren Stand heute? Ne? Ob es jetzt die Stadtbildäußerung ist von Friedrich Merz, wo er eben eher spaltet und vor allen Dingen auch nicht gut denkt, so muss man ja sagen, aber auch so allgemein, denken wir an Trump, an die USA, an Populisten weltweit. Das Thema Anti-Intellektualismus, also die Verächtlichmachung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Natürlich, du hast recht, hier ist auch wieder eine Blase. Hier reden zwei Dr. Phils miteinander. Ob das Ganze, ob wir jetzt repräsentativ sind und was wir über die Wissenschaft denken, als ja eben Wissenschaftlerinnen, das ist dann eben eine andere Geschichte. Aber im Großen und Ganzen sehen wir, dass die Wissenschaft es schwer hat, die Wissenschaftskommunikation es schwer hat, Expertentum und Expertise es schwer hat. Wir haben es in der Corona-Pandemie ebenso gesehen. Ne? Also wir sehen letzten Endes eine Abwertung von Fachwissen, von Erkenntnis und eigentlich auch von Wahrheit. So, und das ist doch ein ganz fundamentales Problem, nicht nur für die Philosophie und für die Erkenntnistheorie, das ist ja ein Problem fürs Miteinander, für die Gesellschaft, für die Politik.
Ja, wir verlieren ja dadurch die Basis, auf der wir irgendwie sprechen können. Also wenn wir uns nicht mehr darauf einigen können, dass 2 plus 2 4 ist, dann wird es schwierig. Und jetzt kann man sagen, naja, aber darauf können wir uns ja doch alle einigen. Ich bin mir nicht sicher, wenn die Regierungssprecherin von Trump morgen erklärt, dass 2 plus 2 5 ist, ob es da nicht auch noch Leute gibt, die das irgendwie verteidigen. Oder ansonsten sagt sie halt wieder, deine Mutter. Ich weiß.
Hat sie wirklich, ne?
Ich dachte, es ist ein, also man hat ja wirklich dieses Ding, man macht Social Media auf, sieht die Tagesschau, die ZDF-Meldung und muss dann nochmal gucken, ob man nicht auf einer Satire-Seite gelandet ist. Also es ist wirklich unfassbar, also für den Kontext diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Also ein Journalist hat eine Nachfrage gestellt, der wollte wissen, warum als Ort für das Treffen von Putin und Trump, ist ja jetzt Budapest angedacht, wer den Vorschlag gemacht hat. Also eine sehr, sehr simple Frage. Und die Regierungssprecherin hat wirklich
allen Ernstes,
seine ne? Mutter geantwortet.
Deine vor, Mutter.
Vor der Weltpresse.
Und Yo Mama.
Ich meine, da fällt einem irgendwie nichts mehr ein. Und das ist aber letzten Endes ist es natürlich ein Problem, weil dazu kann dir eigentlich nichts mehr einfallen. Aber diese Sprachlosigkeit, die uns da, glaube ich, irgendwie alle ergreift und dieses nur noch unfassbare Kopfschütteln, das ist trotzdem die Realität, die wir in den USA aktuell haben. Und wir haben
nicht
uns,
nur da.
Ja, und eben. Und nicht nur da. Und wir versuchen uns, glaube ich, allzu oft immer noch so darauf zurückzuziehen, so war es ja auch in den letzten Jahrzehnten, naja, die USA sind eben speziell und das haben wir gesagt, als Bush da gewählt wurde. Weißt du übrigens noch, wie schlimm wir Bush fanden?
Und oh ja, im Vergleich also zu Trump ist es irgendwie. Die Älteren erinnern sich so ungefähr. Ja. Ich war eben dann so als so Teenager und so und ich war komplett also entgeistert. Ich hatte auch tatsächlich eine Phase, wo ich schon als Teenager sehr anfing, mich zu politisieren und dann eben total Bock hatte auf Außenpolitik auch. Ja. John Kerry hieß der Kandidat, der damals gegen Bush auch angetreten ist. Und ich habe eine Biografie gelesen und fand das ganz toll. Und dachte so, wow, das ist ein cooler Typ. Der muss doch der nächste Präsident werden. Wer kann denn den anderen, den Grobian und den Blödian und den unterkomplexen anderen Mann wählen so? Und dann wurde Bush gewählt. Und dann ist so ganz schnell, bin ich dann auch in so einen jugendlichen Zynismus wieder abgeglitten. Habe gedacht, okay, Leute, macht euren Scheiß doch allein. wenn das die Erwachsenenwelt ist und wenn ihr solche Leute wählt, dann bin ich vielleicht auch raus und guck weiter Simpsons. So ungefähr.
Genau,
ne?
aber wenn man die beiden heute vergleicht, da denken wir sich, ach Gott, wir wussten ja gar nicht, wie sie das noch war. Der war ja im Vergleich dazu irgendwie noch ein Ausbund an Rationalität. Aber der Punkt ist, glaube ich, irgendwie, wir haben uns da in dieser Phase schon immer gedacht, naja, aber das sind eben die USA und bei uns kann das alles nicht passieren. Und so schauen wir schauen da irgendwie immer drauf. Und wir sollten aber in den letzten Jahrzehnten doch gelernt haben, ja, diese Entwicklungen sind nicht 1:1 bei uns, weil wir zum Glück zum Beispiel dieses Waffenproblem nicht in dieser Art und Weise haben, wie es die USA hat, zum Glück.
Zum Glück.
Aber trotzdem, diese Entwicklungen schwappen früher oder später auch zu uns rüber. Dafür sind die popkulturellen Zusammenhänge, die Kommunikationszusammenhänge auch viel zu eng, als dass wir sagen könnten, naja, das ist alles ein USA-Problem und sowas könnte bei uns nie passieren. Ja, bei uns wird ein Regierungssprecher morgen nicht irgendwie deine Mutter antworten. Nee. Aber so wie du gerade vorhin Angela Merkel zitiert hast, die gesagt hat, ja, ich sehe nicht, wer ein illegaler Migrant ist auf der Straße, haben wir jetzt einen Bundeskanzler, der sagt, naja, Stadtbild ändern wir durch Abschiebungen. Also von daher, wir können uns einfach definitiv nicht sicher sein, dass wir nicht auch irgendwie irgendwann an diesen Punkt kommen. Aber die Frage, die du eben aufgeworfen hast, welchen Wert hat Wahrheit irgendwie noch, wenn sie so relativ zu werden scheint? Das Problem ist ja vor allem, die dann mit Argumenten zu widerlegen, ne? Haben wir jetzt ja auch versucht. Wir haben erklärt, warum die Abschiebungen nichts am Stadtbild oder an den Problemen, die es geben mag, ändern wird. Die Frage ist nur, ist es relevant? Und den Eindruck, den man bekommt, ist, nein, es ist egal, was wahr ist. Es ist relevant, was gemeint wird. Und ich merke, ich sehe deinen Kopf am Schütteln, das hören die Zuhörer jetzt, sehen das natürlich nicht, aber...
ich sehe nachdenklich, ich denke mit, ich probiere es zumindest, ich bin noch nicht anti-denken, deswegen, ja, bitte red aus, ja.
Ja, aber der Eindruck entsteht ja, dass Meinung wichtiger ist als Wissen, dass Meinung wichtiger ist als Wahrheit.
Bei wem entsteht er aus deiner Sicht?
Also er entsteht erstens bei mir, wenn ich die Nachrichten lese und entsteht natürlich schon auch, wenn ich auf Wahlprognosen schaue. Also ja. Und hier mal Disclaimer, also ich bin Mitglied der Grünen, ne? So, ich stehe da
oh,
auch
nein.
Zu. Oh nein, jetzt kann man eine ganze Folge löschen. Da wären wir auch nie drauf gekommen bei mir. Ne?
Ciao.
Und trotzdem finde ich tatsächlich interessant, was mit den Grünen in der Ampel und mit den Prozentverlusten eigentlich passiert ist. Wenn man sich das anschaut, es kulminiert dann so in dieser Person Robert Habeck. Man muss jetzt nicht alles gut finden, was der gemacht hat, darum geht es mir gar nicht. Aber er hat versucht, eine andere Politikkommunikation zu machen.
Ja.
Er hat versucht...
zu denken,
Zweifel,
öffentlich zu denken.
Öffentlich und laut zu denken. Und ihm ist genau das entgegengeschlagen, was du vorhin auch erwähnt hast, diesen Anti-Intellektualismus. Also vor allem der politische Gegner dann auch immer ankam mit ja wahlweise dieser Kinderbuchautor, also der kann ja nichts, der ist zu doof. Oder der Philosoph, der zu akademisch ist, da haben sie sich auch nie entschieden. Ist er jetzt zu schlau oder zu dumm? Das weiß man jetzt irgendwie auch nicht.
Schrödingers Habeck war das.
Schrödingers Habeck, genau. Ja. Also diese Vorwürfe und damit irgendwie diese Kommunikation, die, glaube ich, ein guter Versuch war, komplett zu diskreditieren, sodass die dann irgendwann komplett nicht mehr gehört wurde. Auch immer wieder zu sagen, dass all diese Maßnahmen vom Heizungsgesetz bis zu sonst was uns irgendwie ins Verderben führen würden. Und jetzt in vielen Teilen diese Politik, das, was schon umgesetzt wurde, nicht zu ändern. Ja, man wartet immer noch auf dieses neue Heizungsgesetz, das ja angeblich so dringend ist, um die Welt zu retten, beziehungsweise um die armen Menschen in ihren Häusern zu retten, weil dieses Heizungsgesetz von Habeck, also ich habe da immer jetzt noch keinen Gegengewurfentwurf gesehen, also irgendwie scheint es ja doch nicht so schlimm zu sein. Und andere Maßnahmen werden umgesetzt. Und wie gesagt, da geht es mir jetzt gar nicht so um Parteipolitik, sondern es geht mir darum, dass wissentlich, denn für so klug halte ich unser politisches Personal dann irgendwie schon noch, wissentlich eine Politik und Inhalte diskreditiert werden, um dann als Opposition zu sagen, nein, nein, wir wissen es aber irgendwie besser, obwohl sie genau wissen, dass sie vielleicht bestimmte Dinge auch gar nicht anders machen würden. Aber den Eindruck zu vermitteln, dass es eben mehr um die Darstellung, mehr um die Meinung gehen würde, als um den faktischen Inhalt. Und auch diese Tatsache, dass man dem politischen Gegner irgendwie so gar nichts mehr zugestehen kann. Also dass man nicht sagen kann, ja, ich bin in vielen Punkten nicht ihrer Meinung, aber an der Stelle hat die Person vielleicht irgendwie recht, auch wenn das nicht meine Partei ist. Das kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Finde ich, kann man auch den einzelnen Abgeordneten gar nicht vorwerfen, weil das System eben so ist, weil man sich das eigentlich irgendwie gar nicht leisten kann, das zu machen. Aber wir mauern uns dadurch immer weiter in ein Netz aus unverrückbaren Wahrheiten irgendwie ein und sind irgendwie nicht mehr sprechfähig mit dem anderen, der eben nicht unsere Meinung hat. Und ich wünsche, ich hätte dafür eine Lösung, aber wenn sich halt jemand hinstellt und sagt, die Erde ist flach, Und die gibt es, die Flat Earther. Wenn man mal ein Glas Wein getrunken hat und zu Hause ist und nichts zu tun hat, empfehle ich auf YouTube Flat Earther zu googeln. Und dann gibt es da einige YouTuber, die mit diesen Menschen sehr lange Diskussionen führen und physikalische Beweise anführen, warum die Erde keine Scheibe ist. Und diese Gespräche enden ganz oft darin, dass dann gesagt wird, ja, aber das mag so sein, was du sagst, aber ich glaube das trotzdem.
Sehe ich
und
aber
ich bin
anders.
Trotzdem dieser Meinung. So, sehe ich aber anders. Und an der Stelle müssten wir irgendwie ansetzen. Und wenn ich einen Schlüssel dafür habe, dann schreibe ich da ein neues Buch drüber. Aber ich glaube trotzdem, wir können nicht aufhören. Wir können nicht aufhören zu reden. Und ich finde im Übrigen auch, wir sollten nicht aufhören, uns zu empören. Das war was ich in den letzten Tagen in der Debatte so ein bisschen mitbekommen habe. Ich glaube, es war Jagoda Marinic, die Journalistin, die sich darüber aufgeregt hat, dass die Empörungsschleifen immer die gleichen sind. Und ich verstehe, was sie meint. Und ja, so ist es. Merz macht so eine Aussage und eine gewisse Gesellschaftsschicht, eine gewisse Bubble geht dann eben und demonstriert dagegen und danach passiert dann irgendwie wieder nichts. Und sie hat sich darüber aufgeregt, dass das ja auch keine Lösung ist. Und da hat sie recht. Ich finde aber nicht, dass sie darin recht hat, dass sie sagt, sie nervt doch diese Empörung, die braucht es eigentlich nicht. Ich denke, die braucht es schon. Ich denke, wenn wir damit aufhören, dann haben wir uns irgendwie selber aufgegeben. Also ich glaube, wir müssen uns weiter empören. Ja. Aber wir müssen es trotzdem irgendwie schaffen, vielleicht muss man es durch Persistenz irgendwie schaffen, einfach immer wieder darauf hinzudeuten, das, was hier vorgeschlagen wird, ist aber nicht die Lösung. Ja. Wenn jetzt, also Merz sagt ja, es werden mehr Abschiebungen gemacht, dann wird es da irgendwie neue Zahlen geben. Und das wird ja aber in der Situation im Land gar nichts ändern. Und vielleicht müssen dann alle anderen politischen und sozialen und zivilgesellschaftlichen Kräfte immer wieder darauf verweisen und sagen, ja, diese Abschiebungen haben jetzt stattgefunden, aber trotzdem sind die Mietpreise immer noch zu hoch. Trotzdem ist die Kinderbetreuung immer noch zu schlecht. Trotzdem haben wir im ländlichen Raum Versorgungsprobleme mit Krankenhäusern, ÖPNV und so weiter. Also einfach immer zu sagen, guck mal, das ist passiert. Und es ist aber trotzdem nicht besser geworden. Sie dann irgendwie zu stellen in dieser vermeintlichen Lösungslieferung, die sie eigentlich nicht leisten.
Und das zu entlarven als was es ist, nämlich Pseudolösungen bieten. Ja. Pseudolösungen oder eben jetzt in dem Fall vom Stadtbild, wir hören auch gleich auf, keine Sorge, dass er das Problem ja gar nicht beschreibt. Ne? Wie gesagt, da einmal mit der Hand so in die, ne, also irgendwie so dumm andeutet und so, das ist schon analytisch komplett unzureichend und eine Zumutung eigentlich. Ne? Also nicht nur, es geht ja ganz oft, bevor man Lösungen hat, muss man erstmal ein Problem und eine Frage und einen Konflikt identifizieren. Und das wird er ja schon gar nicht gemacht. Und das ist also die Minimalanforderungen an Politik wird unterschritten vom Bundeskanzler, indem er eben nicht mal die Probleme richtig benennt. Und das hätte auch, muss man sagen, ich habe nie Merkel gewählt, in Klammern auch jetzt für mich gerne hier Darlegung. Ich bin nicht bei den Grünen Mitglied, aber es wird niemanden, der hier ab und zu zuhört, schockieren, dass wenn ich sage, ich habe die Grünen schon mal gewählt und ich fand Robert Habeck auch ziemlich gut. Ne? Also das zum Beispiel eben, weil er jemand ist, der öffentlich denkt, der öffentlich kommuniziert, der differenziert Argumente bringt und abwägt. Und mir das eben komplett fehlt bei jemandem wie Friedrich Merz, aber eben auch bei einer Angela Merkel hätte natürlich als Naturwissenschaftlerin, promovierte Physikerin, die hätte ganz klar Argumente gebracht und ganz klar, ich erinnere mich noch genau an Geschichten hier in einer Corona-Pandemie-Pressekonferenz mit Angela Merkel, wo sie dann die ganzen Corona-Verteilungswerte, ne, die hatten ja diese Zahl, wie schnell sich das verteilt und sowas, das hat sie dann ganz Mathelehrer mäßig so vorgetragen, dass selbst ich, der mit Zahlen gar nicht mal so viel am Hut hat, das schnell verstanden hat. Aber gleichwohl haben wir auch diese anti-intellektuelle Welle auch in der deutschen Politik, auch schon seit Jahren. Ich habe in der Vorbereitung dieses Podcasts hier nochmal, bin ich nochmal auf eine Wahlwerbung aus der Bundestagswahl 2017 gestoßen, und zwar auf, ich sag mal, du kennst es bestimmt, aber vielleicht errätst du es, digital first, Bedenken second.
Oh Gott.
Weißt du, oder vielleicht heißt es auch digital first, Bedenken second. Ich glaube, da war man nicht ganz sicher. Weißt du's?
Ich weiß, nee, weiß ich nicht mehr, wer das war, aber das es klingt ein bisschen, nach Laptop und Lederhose klingt es nicht, aber
Lindner, Laptop. Es ist es ist FDP, es ist die FDP und ich finde es toll, dass du es verdrängt hast. Ich konnte es noch nicht verdrängen, mir ist es dann wieder, ne, also dieses da ging es dann offenbar in diesem komplett auch blöden Slogan, der eigentlich also werbekommunikativ und sprachlich missraten ist. Dahinter steckte wohl die Idee, dass man sagt, ja, wir kümmern uns jetzt um die Digitalisierung und wir machen jetzt erstmal und Bedenken sind zweitrangig, so, ne? Und ich finde momentan diese Glorifizierung des Machertums irgendwie, der in Klammern auch immer ein männlicher Macher ist, ne? Ein Bro, ne? Also ein Christian Lindner, ein Elon Musk und so weiter. Yeah. Das sind die Macher unserer Zeit. Oder eben auch an Peter Thiel. Wer ihn nicht kennt, bitte guckt euch mal
bitte
Peter
den Thiel Podcast an. Hören.
Ja. Ja, den Podcast Peter Thiel Story ist eine Empfehlung. DLF, das ist jemand, der bei Facebook mit drin war, bei PayPal, der auch letzten Endes jetzt bei Palantir, der Überwachungssoftware, ganz schlimm mit drin ist. Und der J.D. Vance, dem jetzigen Vizepräsidenten der USA, auch die Kampagne bezahlt hat. Jemand, der nicht an Demokratie glaubt, der Demokratie und Freiheit, also Kapitalismus und Demokratie für unvereinbar hält. Also ein ultralibertärer Mann mit antidemokratischen Bedenken, der jetzt kommt, auch Stipendien vergibt. Ne, der auch Stipendien vergibt und das Peter Thiel-Stipendium, ein Förderprogramm, das auch mal ein paar Deutsche kriegen ab und zu, ja. Also junge Gründerinnen natürlich, es ist Business, es ist Startup. Man kann da sich mit $200,000 also bewerben auf eine Bezuschussung von $200,000. Wie gesagt, Peter Thiel, Multimilliardär.
Ist so, gar nicht so viel, ich habe jetzt erwartet, es wäre mehr, aber okay.
Ja, nee, genau. Und aber man muss ein Studium abbrechen. Man muss sein Studium abbrechen. Es ist ein, ja, kein Scheiß. Also du wirst dein Startup, also wenn du jetzt sagst, ne, also wenn du jetzt, ich weiß nicht, 22 bist und du studierst irgendein, du hast eine tolle Idee und denkst dir, cool, ich mache jetzt eine App und diese App löst irgendein Problem und du bist gleichzeitig in einer Uni eingeschrieben oder
dann musst du eben die Exmatrikulation mit einreichen.
Ja, klar, dann sagt dann es ist nicht für die Bücherwürmer wie mich und dich, das ist halt für die echten Hau auf den Tisch Macherleute, ne? Und die sind natürlich self-made und die sind halt natürlich buchlos schlau und die sollen nicht differenzieren, die sollen machen.
Ja. Ja, dieses die Machermentalität, wie du schon sagst, die ist auch sehr stark männlich geprägt, genau. Ich kann nicht sagen, ich habe eine gewisse Sympathie dafür, vor allem nicht, wenn du Peter Thiel erwähnt hast, aber worauf ich hinaus will, ist, ich kann verstehen, dass Menschen, auch mir, die Welt an vielen Stellen zu kompliziert ist. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, kommen wir zu einem grünen Thema, aber wenn ich mir anschaue, wie kompliziert es ist, in Deutschland eine Solaranlage, ein Windrad oder Ähnliches zu bauen. Und mir dieses bürokratische Overthinking anschaue, also diese 1 Million Regelungen oder sei es auch für die Autobahnbrücke, ne? Müssen wir gar nicht auf die ökologischen Dinge gehen, aber damit irgend sowas gebaut werden kann, hast du in Deutschland sind jahrelange Antragsprozesse. Und dass Menschen darauf keinen Bock mehr haben, dass Menschen sagen, das ist Steuergeldverschwendung, was da irgendwie passiert, wenn diese blöde Brücke jetzt nicht endlich gebaut wird. Das kann ich verstehen. Aber wenn wir uns mal angucken, wie ist es denn so weit gekommen? Dann sind es ja wahrscheinlich alles Maßnahmen, die einzeln mal irgendwie Sinn gemacht haben. Also, dass die Autobahnbrücke vielleicht nicht im Naturschutzgebiet stehen sollte. Ja. Ich glaube, darauf können sich die allermeisten Menschen, außer so ein paar, jetzt irgendwie vielleicht einigen. Aber dass halt dem hinterletzten Käfer noch eine Studie hinterhergeschickt wird, ob der nicht irgendwie durch die Auffahrt beschädigt wird und man das dann für 50 Tiere machen muss und das dann einen Prozess so verlangsamt oder dazu führt, dass Bauen, egal von was, egal an welchen Stellen, irgendwie faktisch unmöglich wird, da sind wir an einem Punkt, das verstehen wir dann irgendwie alle nicht mehr. Also die Einzelschritte sind nachvollziehbar, aber in der Summe kommt dann was draus, was nicht mehr durchdringbar ist und was auch eben keine logische Struktur mehr hat, sondern dann einfach nur noch wie was wirkt, was uns behindert, was uns auch zu keiner Entscheidung mehr kommen lässt. Also genau eigentlich so wie beim individuellen Overthinking. Jeder einzelne Gedanke hat vielleicht irgendwie noch Sinn gemacht, aber das, was ich dann da irgendwie als Konglomerat draus gesponnen habe, ist irgendwie ein Klotz in meinem Kopf und ich komme nicht mehr weiter. Also wäre auch hier die Frage, okay, können wir das irgendwie aufgliedern? Können wir das irgendwie zerdenken? Und ich glaube, wir müssen einsehen, dass vielen Menschen die Welt zu kompliziert ist. Oder sogar akzeptieren, dass sie an vielen Stellen einfach auch zu kompliziert geworden ist. Dass es zu viele Dinge gibt, die es an jeder Stelle zu bedenken gibt. Und dass das einfach einen erschlagen kann. Und dass man zu dem Punkt kommt, ja gut, aber wenn alles so kompliziert ist, dann ziehe ich mich raus. Dann kann ich irgendwie gar nicht mehr. Und dass deswegen die Machermentalität, also so dieses, ich reiße hier jetzt alles ein und tue jetzt einfach mal, dass das attraktiv birgt, das finde ich tatsächlich total nachvollziehbar. Die Frage wäre, wie wir es schaffen, die Prozesse, die wir haben, so zu beschleunigen, so zu entschlacken, so zu vereinfachen, dass sie verständlicher werden und dass sie eben auch zu Ergebnissen führen. Und das heißt dann eben nicht, dass wir jetzt überhaupt keine Umweltprüfung mehr machen, wenn wir ein Windrad bauen, aber dass wir halt irgendwie uns vielleicht überlegen, ob so eine bayerische 10H-Regelung nicht irgendwie der völlige Wahnsinn ist. Wenn die Dinge dadurch nachvollziehbarer werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass Menschen auch sagen, naja, okay, gut, wenn das jetzt irgendwie so ist, dann kann ich damit irgendwie noch was anfangen. Aber, und ich glaube, da ist auch so diese Angst mit diesem Anti-Intellektualismus, dieses, ja, die Welt ist nur noch nachvollziehbar, nur noch verständlich für Menschen, die einen sehr hohen Bildungsgrad haben oder die sind eigentlich auch ein bisschen schuld dran, dass sie so kompliziert ist, weil die wollen, dass nur sie verstehen. Das ist ja auch der Vorwurf, der implizit mit drin ist. Und dadurch sind wir wieder dabei, dass sich ein Großteil der Menschen irgendwie abgehängt fühlt. Und dann kommt natürlich immer die Forderung so, ja, die müssen wir mitnehmen und die müssen wir abholen. Aber ich frage mich immer, was das irgendwie bedeuten soll. Also ich finde, das klingt auch immer sehr paternalistisch und von oben herab. So, wir müssen die Menschen abholen. Das ist so nach dem Motto, also das klingt wie so bei Kindern, ne? So, das Kind versteht irgendwie die Zusammenhänge nicht. Und jetzt muss ich es halt irgendwie in so eine Situation zu einer Entscheidung irgendwie motivieren. Dann sage ich hier, dann kriegst du irgendwie einen Lolli und dann können wir das schon irgendwie machen. Aber so wenig, wie man irgendwie dauerhafte Bestechung durch Zucker bei Kindern besonders sinnvoll finde, wäre da ja eher der Ansatz zu sagen, nee, ich versuche auf der Ebene, auf der ich es kann, dir zu erklären, wie die Lage ist und vielleicht kommen wir dann irgendwie zu einer Lösung. Beim Kind bis zu einem gewissen Alter wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Da bin ich noch am rausfinden. Meine 8 Monate alten kann ich noch gar nichts erklären. Aber ich finde es trotzdem problematisch, wenn der Duktus halt immer so ist, als würden wir mit unzurechnungsfähigen Kindern sprechen, wenn wir mit anderen Menschen sprechen. Gleichzeitig wenn ich dann halt irgendwie den klassischen Trump-Wähler sehe, der die Rundheit der Erde in Frage stellt, da weiß ich dann aber halt auch nicht mehr, wie ich darauf noch ernsthaft und seriös reagieren soll und sagen, naja, aber da liegst du vielleicht falsch. Zumal, wenn von der anderen Seite kommt, ja, ist mir egal.
Ja, total. Also Zustimmung, was beides angeht. Also einerseits sollte man die Leute ernst nehmen in ihrer Autonomie und in ihrem Denken und man sollte sie zum Denken animieren, zum Mitdenken, zum Ausdifferenzieren. Andererseits dachte ich auch die letzten Tage ein paar Mal so, also ich hatte wirklich hunderte Replies und immer alle so stündlich ploppen so 5 bis 10 neue Kommentare so bei mir auf Instagram auf, also nicht bei mir, sondern in den öffentlichen Kommentaren als Reply zu meiner oder zu meinen im Plural. Und da denke ich mir auch so, alter Schwede, ne, was ihr so, und ihr lauft hier alle frei rum und entscheidet die nächste Politik mit per Wahl. Also keine Sorge, ich bin Demokrat, jeder soll wählen, ich bin fürs allgemeine Wahlrecht. Aber dann denkst du auch so, wow, ne, also wie oft ich zum Beispiel, die Merkel ist an allem schuld und sowas gelesen habe, ich habe aufgehört, die Strichliste zu führen. Es ist einfach, es war endlos oft. Und gleichwohl hast du recht, wenn du sagst, dass wir wirklich in stressigen Zeiten leben. Oft ist der Ausdruck multiple Krisen ja auch. Ne? Wir haben die Klimakrise, wir haben KI als sowohl als Hilfe wie auch als Bedrohung. Wir haben alles Mögliche, was wir haben. Die Corona-Krise gerade halbwegs hinter uns. Und so.
Vor der Tür.
Wir haben Putin vor der Tür. Na klar, wir haben die Diskussion um die Armee und die Wehrfähigkeit und die vielleicht eventuell Wehrpflicht, die man auch führen muss und auch fair führen muss. Und ich auch schon diesen Podcast anteilig geführt habe. Also es ist auch attraktiv, eskapistisch zu fliehen und zu entfliehen und zu sagen, hey, ähnlich so wie ich es als Teenager vielleicht gesagt habe, so hey, okay, ihr habt jetzt George Bush gewählt, so danke, ciao, ich bin raus. Aber das jetzt so ist attraktiv, aber ob es eine gute Lösung ist, Und vor allen Dingen spannend fand ich bei der Lektüre deines Buches, da ist so ein richtig cooles Beispiel drin, nämlich den sogenannten Amour de la Reine. Und verzeiht, falls ich es falsch ausgesprochen habe, ich lerne gerade Französisch, ich bin noch nicht sehr weit. Also der Weiler der Königin.
Ja.
Der Weiler der Königin, ein idealisiertes Dorf, das am Ende, Zitat Wikipedia, des 18. Jahrhunderts für die französische Königin Marie Antoinette errichtet ja. wurde. Also ja, wirklich, kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ist da mit diesem Amour de la Reine auf sich hat und was das war?
Ja, also das war ein ausgedachtes Dorf im Endeffekt, das auf dem, man kann es auch heute noch besichtigen, das ist auf dem Gebiet oder auf, also im Park von Versailles. Und da wurde für Marie Antoinette eine fiktive Welt erschaffen. Also da war eine Mühle und da waren Bauernhäuser. Da wurden sogar Leute reingesetzt, die da Landleben nachgespielt haben, und sie hat sich dann so als Schäferin, so als idealisierte Schäferin verkleidet, mit so, also trotzdem noch mit diesen Kleidern, ne, und sehr vielen Rüschen, aber auch mit so einem Hut, und dann ist sie da so durch die Gegend gelaufen und hat dann Landleben gespielt.
Wow.
Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, okay, komplett irre und degeneriert, und war es wahrscheinlich irgendwie auch. Ich glaube, man sollte an der Stelle nicht vergessen, wie jung Marie Antoinette einfach mal irgendwie in ein anderes Land wegverheiratet wurde. Also ich glaube, persönlich kann man der auch für diese Kuchenaussage, die glaube ich gar nicht von ihr ist, wie man
inzwischen, die stimmt auch gar nicht. Nee.
Aber ich glaube, der persönlich irgendwie Vorwürfe zu machen oder so macht überhaupt keinen Sinn. Aber unabhängig davon, das zeigt ja ein Problem auf, dass sie keinerlei Kontakt natürlich mit der normalen Bevölkerung hatte und dann in dieser idealisierten Welt sowas irgendwie nachspielen wollte. Und also
darf ich kurz sagen, was es gab? Ich habe es recherchiert an einzelnen Häusern. Das ist total spannend. Es gab einen Bauernhof, eine Mühle, eine Fischerei, eine Molkerei sowie einen Aussichtsturm und ein Taubenhaus neben einem größeren Haus für die Königin selbst mit Galerie und mit Billardhaus und so. Aber es gab ganz viel eben dann Mühle und Dings und wie du schon sagtest, da waren echt dann ja, Statisten.
Da haben Statisten gewohnt. Und warum ich im Buch überhaupt auf diesen Punkt kam, war, weil ich mich mit dieser Cottagecore-Bewegung und auch mit den Treadwives beschäftigt habe. Und die mir exemplarisch angeschaut habe für eskapistische Richtungen, die zurzeit sehr, sehr beliebt sind.
Was ist das? Kannst du es ganz einfach selbst sagen zu Cottagecore und...
Genau, also Cottagecore ist so eine Internet-Ästhetik, die vor ein paar Jahren aufgekommen ist, wo es so darum geht, das einfache Leben zu zelebrieren. Es geht um so eine gewisse Rückkehr zur Natur. Der Begriff Cottage, also Hütte wird da sehr stark gelebt. Also es geht immer um Personen, die in Häusern am Waldrand wohnen oder sogar in irgendwelchen Hütten. Es wird sehr viel Brot gebacken, es wird sehr viel selbst hergestellt, es ist sehr beige, es ist sehr viel Leinen und sehr viel Naturtöne.
Natürlich.
Es ist auch so ein bisschen so pantheistisch geprägt. Also man geht so durch die Natur und fühlt sich verbunden, am besten barfuß durch den Wald, was wir ja alle ständig machen.
Beseelt.
Beseelt, absolut. Was sich da aber, also man merkt meine Ironie natürlich da irgendwie schon an, gegen all diese Punkte, also wie gesagt, gegen den Waldspaziergang würde ich jetzt vielleicht nicht barfuß machen, aber gut, ist ja auch nichts zu sagen. Aber dieses zur Schau gestellte Natürliche ist natürlich eine komplette Inszenierung. Denn da steht nicht jemand und backt irgendwie vor sich sein Brot hin, was ja eine total schöne Beschäftigung ist, sondern da hat jemand alles ausgeleuchtet, hat die speziellen Schüsseln, die möglichst gut auf Instagram aussehen, die man am besten selber auch noch verkauft, und filmt es aus 8 verschiedenen Winkeln, schneidet es zusammen mit der entsprechenden Musik und so weiter und so fort. Und allein ist man so einen Waldspaziergang aus verschiedenen Winkeln. Du musst dir überlegen, du musst diese Strecke 3-4 Mal laufen, damit du dein Handy immer richtig positionieren kannst, damit es aufgenommen wird. Also jeder, der behauptet, diese Influencerinnen, und das sind hauptsächlich Frauen in diesem Bereich, würden nicht arbeiten, das sehe ich gar nicht so. Das ist ein harter Job, den ich echt nicht machen wollen würde. Ich würde da durchdrehen. Ja, aber das ist natürlich komplett ein Business, und da wird eine Idee verkauft. Meistens dann am Schluss auch konkrete Produkte, wenn es nicht nur um die Followerschaft und um Werbung geht. Und auf Basis dessen hat sich dann noch was entwickelt, jetzt unter dem Begriff Treadwives tatsächlich inzwischen ein bisschen bekannter ist. Als ich das Buch geschrieben habe, war es noch nicht so in den deutschen Medien, aber es kamen jetzt ein paar Dokumentationen auch auf ARD, ZDF irgendwie raus. Und
Das Tradwives ist das, was wir für unsere Ehefrauen und Töchter wollen. Ne? Also ja, Friedrich Merz für die Töchter, gesprochen.
Genau, nee, also die Tradwives, also Abkürzung von Traditional Wife, ist so die Überlegung, dass Frauen, und es geht da, wo wird immer sehr stark betont, dass es freier Wille der Frauen ist, ja, den man ihnen jetzt auch nicht absprechen soll. Lassen wir uns jetzt auch mal argumentativ kurz drauf ein. Also eine Frau, die sagt so, ich habe es irgendwie satt mit der ganzen Welt, mir ist das alles zu kompliziert. Ich möchte jetzt wieder Hausfrau und Mutter sein und auch bitte sonst nichts. Und mein Ziel im Leben ist, dass es meinen Kindern und meinem Mann gut geht und dann passt irgendwie alles. Und ich filme mich jetzt eben dabei, wie ich da jeden Tag mein Essen koche und so weiter. Und ich möchte es an der Stelle sagen, weil das gerade bei, wenn Frauen sowas sagen, oft vorgeworfen wird, wenn eine Frau in Deutschland Hausfrau und Mutter sein möchte, dann ist das völlig okay. Das ist nichts Verwerfliches. Worum es mir geht, ist, dass man Wahlfreiheit hat. Man sollte nicht gezwungen sein, das sein zu müssen. Man sollte sich nicht dazu gedrängt fühlen, sondern man sollte sich frei entscheiden können. Sich frei entscheiden können würde im Übrigen aber auch bedeuten, dass noch ein Gehalt für eine Familie reicht, was auch schon nicht mehr der Fall ist. Aber da sind wir wieder bei der anderen Thematik. Aber das Interessante jetzt an diesen Bewegungen ist, weil man könnte sagen, naja gut, das machen jetzt halt irgendwelche Leute im Internet, irgendwas verdienen damit, ihr Geld muss mich ja nicht weiter stören. Gerade bei den Tradwives wird im Hintergrund wahnsinnig viel Ideologie eigentlich verkauft. Ja. Denn zum einen sind diese Influencerinnen, die das selber betreiben, die sagen nein und Arbeit außerhalb des Hauses, das ist ja irgendwie nichts Gutes. Die haben Business, die haben Millionen Follower teilweise und machen da richtig, richtig Kohle. Also das, was die anderen Frauen vorschlagen, macht dich komplett finanziell abhängig von deinem Ehemann. Riesenidee. Das, was sie denen vorschlagen, sind sie selber eben nicht. Also das ist schon mal eine krasse Doppelmoral. Mhm. Wenn man sich genau anguckt, wer so die Großen in dieser Szene sind, da merkt man dann, das sind oft Mormoninnen, Evangelikale, also da ist oft eine religiöse Komponente mit dabei oder eben auch Teile in dieser MAGA-Bewegung. Und das Prinzip, das da immer vertreten wird, ist, heute ist die Welt schlecht, früher war die Welt besser. Das ist auch ein ganz wichtiges Element bei ganz vielen politischen Heilserzählungen, ist immer, es gab einen Zeitpunkt, an dem es besser war und zu dem müssen wir wieder hin zurück. Und
die Utopie kennen wir auch, die Utopie, die in die Zukunft reicht, als Vorstellung einer besseren Welt, die noch nicht existiert und in manchen Fällen der Utopie auch niemals existieren kann. Aber das, was wir jetzt ganz oft sehen und auch bei einem Friedrich Merz und bei einer AfD und bei MAGA E ist die Retrotopie. Ne? Also die Vergangenheit als fiktiver Wohlfühlort, wo alles toll war und die Menschen noch Günther und Renate hießen und dann war das und deswegen alles Heititai war und man nachts durch jede Großstadt laufen konnte und sein Portemonnaie, weiß ich nicht, auf dem Tisch liegen lassen konnte oder was auch immer. Ne? Also fiktive, also man hört meinen Spott raus, weil es stimmt natürlich nicht. Ne? Also Kriminalstatistik und so weiter sagen.
Ja, und das ist aber halt genau der Punkt, also diese idealisierte Welt, die dahingestellt wurde, die war bei Marie Antoinette schon genauso fake, wie sie es jetzt ist, ja. Weil dieses Landleben, das sie da gelebt hat, ja, in ihrem Fantasie-Disneyland da, das war ja auch nicht das Leben, das die Leute tatsächlich auf der Straße gelebt haben. Überhaupt nicht, ja. Die hatten zu kämpfen mit Hunger, mit Missernten und mit allem Möglichen und mit keiner medizinischen Versorgung. Aber diese romantisierte Vorstellung davon war eben das, wo sie sich hingeflüchtet hat. Mhm. Und das, wie gesagt, finde ich immer noch nicht so schlimm. Das hatte noch nicht die krassen Auswirkungen. Aber wenn ich mir heute eben angucke, wie diese Retrotopien hingestellt werden als das, was man erreichen könnte, als erstrebenswertes Ziel. Also zum einen, wie du schon sagst, ist es nicht richtig. Also wenn ich mir anschaue, bei diesen Cottagecore-Dingen, da geht es ja oft zurück, wenn ich sagen würde, ja, eine Zeit, in der es noch keine Haushaltsmaschinen gab, weil da eben sehr viel selber geknetet wird oder so. Ja. Wo ich mir dann denke, ja, gut, aber da hattest du auch die Zeit gar nicht, vieles von dem zu machen, was du tust, weil da warst du mit Wäsche waschen am Bach beschäftigt. Also zum anderen reden wir immer noch von Zeiten, in denen einfach Masern dich immer noch umgebracht hat und vieles andere auch noch, also in denen es keine Impfungen gab. Also überhaupt sich an eine Zeit zurückzusehnen vor einem gewissen medizinischen Entwicklungsgrad, verstehe ich persönlich überhaupt nicht. Und was ich auch als Frau sagen muss, sich zu überlegen, in welcher Zeit hätte ich gern gelebt, man kann sich als Frau eigentlich gar nicht wünschen, in einer anderen Zeit gelebt zu haben, weil man in keiner Zeit vor dem 20. Jahrhundert oder eigentlich vor Mitte des 20. Jahrhunderts überhaupt so viele Rechte gehabt hätte. Ich meine, so lange haben wir noch nicht mal Wahlrecht. Also ja. Von daher, das wird dabei alles ignoriert. Und das andere ist, wenn man diese Ideale dann hinstellt und sagt, so, und da müssen wir jetzt wieder hin zurück. Das kann ja in jeder Hinsicht nur scheitern, denn A, gab es diesen Zeitpunkt ja nie. Also es wird versucht, irgendwas zu erreichen, was gar nicht erreichbar ist, weil es noch nie da war. Und die Taktiken, die dann angewandt werden, sind ja alle rückwärts gewandt. Es geht immer dabei darum, wie drehen wir wieder irgendwas zurück, was sich weiterentwickelt hat. Und wenn wir eins irgendwie in der Geschichte gesehen haben, ist, dass du Entwicklungen sowieso nicht zurückdrehen kannst. Also das ist an sich ist es schon zum Scheitern verurteilt, aber als Narrativ funktioniert es natürlich wahnsinnig gut. Also wenn ich, und da sind wir wieder bei, jetzt sind wir schon wieder beim Stadtbild. Aber was ich vorhin gesagt habe, ich habe 2010 eben angeblich noch, als alles ja noch besser war, hatte Merkel ja noch nicht die ganzen schlimmen Flüchtlinge reingelassen.
Also, da war heile Welt. Ne, ja.
Da war heile Welt. War sie eben auch nicht. Da war es am Bahnhof in Frankfurt eben genau schon so, wie es jetzt auch ist. Ehrlich gesagt, glaube ich, vielleicht sogar noch schlimmer. Also von daher, das ist eine Erzählung, die aber wahnsinnig gut verfängt, auch wenn sie eben keine reale Basis hat. Weil sie suggeriert, du musst dich nicht mit dieser komplizierten Welt auseinandersetzen, sondern wir arbeiten jetzt daran, dass die wieder einfacher wird und dass die Dinge wieder klarer werden. Ja, dass du dir eben vieles nicht mehr überlegen musst, sondern dass manche Dinge auch einfach vorgegeben sind, weil Freiheit ist halt anstrengend. Ja, da muss man sich positionieren, da muss man sich überlegen, also wieder beim Anfang unseres Gesprächs, wer bin ich eigentlich? Wenn man sich das alles nicht überlegen muss, dann kann das auch mal entlastend sein. Ja, das kann ich komplett verstehen. Aber die Lösung ist eben meiner Ansicht nach definitiv nicht zu sagen, ja, jetzt bieten wir hier einfache Muster, weil diese einfachen Muster werden in der komplexen Welt, die wir haben, eben nicht funktionieren. Also zum Beispiel ein Trump, der hingeht und sagt, ja, dann führe ich jetzt halt Zölle ein, weil dann kaufen alle die amerikanischen Produkte. Ja, das funktioniert nicht. Ne? Bei ihm im Land ist nichts billiger geworden. Der Welthandel funktioniert so nicht. Du kannst es nicht mit solchen Maßnahmen irgendwie einfach ändern. Das ist einfach Quatsch. Aber bei diesem Versuch, diese Sachen zurückzudrehen, suggerieren wir, dass das die Lösung wäre. Aber sie wird nicht eintreten. Und ich glaube, der Ansatz müsste sein, dass wir eben sagen, wir müssen gucken, dass es den Menschen besser geht. Wir müssen gucken, dass die sich in der Welt, in der sie leben, besser zurechtfinden. Ja. Vielleicht müssen wir dafür Politik besser erklären, ja. Ich glaube aber, wir müssen einfach an den ganz praktischen Dingen eigentlich ansetzen. Und ich sage jetzt wir, aber es sind leider Sachen, die wir zwar hier nicht lösen können, sondern die eine Politik lösen müsste, die eben sagen müsste, wir brauchen eine bessere Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Deutschland hinkt da unfassbar weit hinterher. Wer deine Eltern sind, was für einen Bildungsabschluss die haben, ist maßgeblich entscheidend dafür, welchen Bildungsabschluss du haben willst. Und ja, diese Problematik hast du in vielen Ländern, aber sie ist in Deutschland so gravierend wie in fast keinem anderen Industriestaat. Also sie sind da ganz weit hinten in den Studien.
Ja.
Würden wir dafür sorgen, dass Menschen wieder eine Chance haben, ja, einen Aufstieg zu machen, an Bildung zu kommen und sich durch Kraft ihrer Arbeit auch wirklich was aufzubauen, dann, glaube ich, wären sie auch nicht mehr so anfällig dafür zu sagen, es ist mir alles zu kompliziert, es ist mir alles zu schwierig und ich renne jetzt denen hinterher, die einfache Lösungen haben. Aber dazu müsstest du massiv in Sozialpolitik investieren und das sehe ich bei dieser Regierung zumindest leider gar nicht.
Ich leider im Moment auch nicht und ich würde auch nochmal sagen an alle, die zuhören, Vorsicht auf jeden Fall, wenn die Vergangenheit appetitlich gemacht werden soll. Eigentlich brauchen wir eine lebenswerte Zukunft und das sollte Ziel des Ganzen sein und die wird keineswegs identisch sein mit einer fiktiven Vergangenheit. Also bitte seid skeptisch, wenn man jetzt Stichwort MAGA oder CDU oder irgendwelche Cottage-Leute euch die Zeitreise anempfehlen wollen und wollen, dass ihr besonders als Frauen am Fluss Kleider wascht, bis euch die nächste Geburt oder die nächste Krankheit mit 28 hinwegrafft. Das ist glaube ich, nicht so richtig gut. Und vor allen Dingen abschließend das Thema Eskapismus. Noch ein schönes Zitat zum Hameau de la Reine, also Weiler, das Dörfchen der Königin. Da heißt es, mit dem Amo machte sich die Königin bei ihrem Volk unbeliebt. Zitat, ihre angebliche Verschwendungssucht hatte ihr bereits einen schlechten Ruf eingebracht. Und die Vorstellung, dass sich Marie Antoinette mit silbernen Rechen oder kleinen Eimern aus Porzellan dem bäuerlichen Leben in Anführungsstrichen hingab, ärgerte nicht nur das Landvolk, das ein ganz anderes Leben zu führen hatte. Zudem war das Gerücht im Umlauf, der Unterhalt des Dörfchens verschlinge viel Geld. Zitat Ende. Wiki. Ja, liebe Judith, wir neigen uns so ein bisschen dem Ende entgegen, und ich möchte vielleicht, wenn es denn geht, also nicht mit der Brechstange, aber schon so ein bisschen konstruktiv enden, falls wir es denn hinkriegen. Ja, also du hast ja auch natürlich konstruktive Teile im Buch, dementsprechend jetzt nochmal für alle, die, ja, also allgemein, wie kriegen wir es, sei es individuell, wie kriegen wir es als Gesellschaft hin, zu denken und zwar richtig und möglichst wenig blöd zu grübeln. Hast du da Tipps? Hast du da irgendwas, was man machen kann? Hast du da Anleitungen oder ist das komplett individuell? Hau raus.
Du, wenn du in die Amazon-Rezension zu meinem Buch guckst, wirst du hören, dass es da Menschen gibt, die finden, dass da viel zu wenig Tipps sind. Oh. Viel zu wenig Dinge, die man mit einem einfachen Haken erledigen kann. Und habe ich einfache Tipps? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, und ja. Ich finde es auch okay, das zu sagen. Ich glaube, ja. So ehrlich will ich auch irgendwie sein. Ich glaube nicht, dass es einfache Lösungen für diese komplizierten Fragen gibt. Ich glaube aber trotzdem, dass man natürlich oder hoffentlich was mitnehmen kann aus diesen Gedanken, die wir jetzt hier besprochen haben, die im Buch stehen. Und ich glaube, das Wichtigste auf der individuellen Ebene ist, sich selber immer zu hinterfragen. Und da sind wir auch wieder dabei, dass das vielleicht anstrengend ist, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen lohnt es sich, sich zu fragen, in jeder Situation, gerade die, die mir Angst machen, die mir Probleme machen, warum habe ich diese Angst? Warum habe ich diese Sorge? Auf was basiert die? Und zu gucken, ob diese Annahmen, die ich da habe, realistisch sind. Ja? Ob die auf Fakten basieren, ob das eine realistische Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten ist. In sehr, sehr vielen Fällen wird man darauf kommen, naja, ja, ein bestimmtes Unglück könnte eintreten, könnte, ja, vielleicht auch zu einem hohen Prozentsatz, aber es ist nicht zwangsweise so. Es muss nicht alles schiefgehen, ja. Niemand von uns ist verdammt und ist ein Unglücksrabe und vom Unglück verfolgt. Das mag sich manchmal so anfühlen, die Situation hatte ich in meinem Leben auch schon. Aber das ist magisches Denken. Das funktioniert in die negative Richtung, zum Glück nicht. Es funktioniert leider auch nicht in die positive Richtung. Also wenn ich mir einrede, dass die Welt rosa ist, wird sie es auch nicht. Aber ich muss mir auch nicht einreden, dass sie schwarz ist. Ich glaube, dass wir, wenn wir diese Fragen an uns selbst stellen, klarer bekommen, wie wir denken. Und dadurch auch in der Lage sind, wenn wir das einigermaßen eingeübt haben, denn Denken, würde ich sagen, ist auch was man lernen kann, was man mit sich selbst üben kann, dann, glaube ich, schaffen wir es schon, in anderen Situationen vielleicht schneller aus der Grübelschleife rauszukommen oder schneller einen klareren Gedanken zu fassen, wenn man sich sagt, naja, okay, das kenne ich jetzt von mir schon, ich werde das jetzt in einer bestimmten Richtung interpretieren, aber ist es denn eigentlich wirklich so? Und die Antwort kann da in manchen Situationen auch sein, ja, die Lage ist so schlimm. Es muss nicht immer, ich bin total gegen toxische Positivität, das war mein Vorgängerbuch. Ich glaube nicht daran, dass, da sind wir wieder bei Christian Lindner, Probleme sind nur dornige Chancen. Nee, es gibt Probleme, die sind echt scheiße und die darf man auch so benennen und muss man meiner Ansicht nach auch so benennen. Nur dann hat man irgendwie eine Chance, damit umzugehen.
Ja.
Aber ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen, sich selber immer wieder zu hinterfragen, warum man bestimmte Meinungen, bestimmten Glauben hat. Und das ist eigentlich auch ein ganz guter erster Schritt, wenn wir in die gesellschaftliche Richtung gehen. Also uns zu hinterfragen, nicht einfach zu sagen, ja, die Leute sind alle blöd und rassistisch und deswegen rennen sie dem jetzt hinterher. Manche sind das, das brauchen wir auch nicht schönreden. Es gibt Rassisten und es gibt blöde Menschen. Mhm. Wir sollten uns schon fragen, was sind die Gründe, warum sie in diese Richtungen laufen und daraus dann ableiten, okay, welche der Probleme, die wir in unserem Land haben, könnten wir dann irgendwie lösen? Und die könnten dann vielleicht dazu führen, dass manche Einstellungen eben nicht mehr so vorhanden sind. Und das heißt nicht, dass wir nicht weiterhin aufschreien sollen, wenn sich so große und bedeutende Politiker wie ein Bundeskanzler rassistisch äußern. Aber ich glaube, wir müssen uns zivilgesellschaftlich dafür einsetzen, dass wir in eine Richtung kommen, die bedeutet, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es allen besser geht. Denn nur dann werden wir vorwärts kommen, wenn wir aufhören, nur einzelne Gruppen und am besten noch zum Schaden von anderen irgendwie besser zu stellen.
Schön gesagt an dieser Stelle und anknüpfend nochmal an die Äußerung von Merz. Da ging es die letzten Tage auch so ein bisschen rum als Tipp, vielleicht weiterführende Lektüre. Der Ausdruck Feminationalismus oder auch Femonationalismus, beides, also Femonationalism, also eine Verquickung, eine Vermengung von eigentlich feministisch-emanzipatorischen Ideen, ne, unseren Töchtern, unsere Frauen, also Frauen soll es gut gehen, feministisches Empowerment, aber dann mit ultrarechten nationalistischen Ideen wie eben und deswegen Ausländer raus. Ne? Also bitte informiert euch da vielleicht auch ein bisschen, wie eben auch so dann ja auch gute Ideen missbraucht werden können, in dem Fall feministisch-emanzipatorische. Sonst, kleiner Tipp, formiert sich auch ganz viel Widerstand. Es gibt auch Instagram-Gruppen wie Frauen gegen Merz, Töchter gegen Merz, die auch ganz viel tun, also Progressives auch leisten und sich einsetzen eben auch für eine ja feministische Perspektive oder eine inklusive, eine antirassistische und prodemokratische Perspektive. Falls euch schamlose Eigenwerbung das Thema Anti-Intellektualismus weiterführend interessiert, war ich neulich in einem Podcast, den Podcast von Tommy Krabbeis und Co., das Laberfeuer-Podcast, unter anderem auf YouTube. Laberfeuer, naja, auf jeden Fall ist es dann auf YouTube und auf Spotify und so oder auf meiner Homepage findet ihr es auch. Na, also haben wir uns ein bisschen länger mit Dana Buchzig, viele Grüße an dieser Stelle an diese gute Kollegin, unterhalten. Aber viel wichtiger als das, nämlich noch, folgt doch mal der Judith, oder? Also Judith, du bist vor allen Dingen auf Instagram, sehe ich das richtig?
Genau, ja. Ich bin da, aber ich bin ein kleines Licht in Social Media, aber man darf mir auf Judiths Philosophy gerne folgen.
Judith Philosophy auf Instagram, mhm. Judith Werner, also ich kann es nur empfehlen, ich folge und vor allen Dingen, lest doch mal das Buch. Das Buch ist cool, Besser grübeln heißt es, philosophische Hilfe bei Gedankenschleifen und Overthinking. Es ist tatsächlich eben auch viel Kulturgeschichte, viel Politik, viel kluge, springende Gedanken, deswegen hat es mir so außerordentlich gefallen. Eine, wie schon offenbar manche Kritikerinnen bemängeln, eine kleinteilige Anleitung der Selbstverbesserung ist es eben nicht, aber natürlich kommen auch Gedanken vor, die man auf sich beziehen kann. Also alle, das ist total wichtig. Also mir hat es sehr gefallen und ich habe auch einen Auszug hier auf Steady gebracht und dem Buch auf jeden Fall viel Erfolg. So. Dann danke fürs Zuhören. Das war super. Teilt diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Ganz wichtig, teilt dieses Gespräch. Schreibt uns gerne, was ihr denkt auf allen möglichen Plattformen. Und ja, es würde uns freuen, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Und den Kopf nicht in den Sand stecken. Das wird schon irgendwie.
Na? Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Danke, Judith. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de.